ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe es, über den Tellerrand zu schauen, Dinge zu erfahren, mit denen wir vielleicht noch nie zu tun hatten. Deshalb habe ich sehr gerne Begegnungen mit Menschen, die etwas ganz anderes machen. Ob das nun die Ameisenforscherin Magdalena Sorger ist, die so viel Faszinierendes zu erzählen hatte, oder Diana Milani, internationale Ringrichterin im Profiboxen, oder auch Demenzaktivistin Sophie Rosentreter.
Das war meine erste Erfahrung in einem Pflegeheim. Da kam ein Mann auf mich zu, demenziell verändert, und machte mir dann das Angebot: Wollen wir denn gemeinsam miteinander schlafen? Es bleibt ja noch was, und das ist die Seele, das Gefühl. Menschen mit Demenz werden zu Experten der Gefühle.
In dieser Folge wird es auch richtig spannend, denn mein Gast ist Hendrik Thiele. Hendrik ist alternativer Bestatter in Berlin.
Talk mit Thies.
Zu mir kann eine 85-jährige Frau kommen und sagen: Was machen Sie beruflich? Dann sage ich: Ich bin Bestatter, aber ich mache das so ein bisschen anders. Meine beiden Kolleginnen, wir haben schon mal jemandem ein Handy mit in den Sarg gelegt, weil die Angehörigen noch ein paar WhatsApps schreiben wollten. Es war oft so, dass Leute gesagt haben: Irgendwie ist das gar nicht mehr mein Mensch. Und dann sage ich: Genau, und ich glaube, deswegen bist du hier, damit du diesen Körper loslassen kannst. Weil wäre es noch dein Mensch, dann hätten wir ein Problem. Wenn wir selbst bei den Abholungen dabei sind, dann sagen wir in der Regel: Hallo, ich bin Hendrik, ich bin dein Bestatter. Und wir gehen auch mit den Toten so um, dass, wenn sie es merken würden, dass es, glaube ich, hoffentlich okay für sie wäre. Eigentlich will uns der Tod nichts. Und wenn man den Tod personifizieren würde, was ja eh oft gemacht wird, dann wäre der auch kein Bösewicht.
Hendrik ist ein alternativer Bestatter und es ist ihm ein großes Bedürfnis, dass wir uns alle schon zu Lebzeiten mal ganz anders mit dem Tod auseinandersetzen. Er gehört zu einer Reihe von Bestattern in Deutschland, die die Dinge etwas anders machen. Wie das genau aussieht und was es bei den Trauernden vielleicht bewirkt, darüber spricht Hendrik hier in diesem Podcast. Er selber ist sehr spät zu diesem Beruf gekommen, wobei das Thema Tod schon sehr früh in sein Leben gekommen ist. Sein Vater hat sich, als Hendrik 21 war, das Leben genommen. Hendriks Biografie ist durchaus kurios. Er hat schon in der Werbung gearbeitet, im Marketing. Er hat Amateurfilme gedreht, als Parodien auf den Vietnamkrieg zum Beispiel. Und er hat in einer Punkband gesungen. Ja, man bekommt schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, warum er sich bei den alternativen Bestattern sehr gut aufgehoben fühlt. Und er wird uns natürlich auch erzählen, wie er überhaupt Bestatter geworden ist nach diesem Weg. Aufmerksam geworden bin ich auf Hendrik durch den Regisseur und Autor Chris Kraus. Er hat Filme gedreht wie 4 Minuten, 15 Jahre zuletzt oder Die Blumen von gestern. Chris wurde von Hendrik vor einiger Zeit begleitet, als die Frau von Chris sehr plötzlich verstorben ist. Und Hendrik war, wie sich dann herausstellte, genau der Bestatter, den Chris brauchte. Die beiden haben sich angefreundet und Chris hat durch Hendrik viele neue Facetten kennengelernt, was auch den Blick auf das Leben betrifft. Und das hat ihn dazu inspiriert, seinen neuen Roman »Die Sonne und die Mond« zu schreiben und ins Bestatterbusiness zu verlegen. Sonja, genannt Sonne, ist Bestatterin und sie trifft nach vielen Jahren ihre damals beste Freundin wieder, mit der sie zerstritten war. Es ist eine tragische Geschichte, aber mit sehr viel Humor erzählt. Warum Humor wichtig ist im Umgang mit dem Tod, auch das erfahren wir in diesem wunderbaren Gespräch mit Bestatter Hendrik. Und am Ende kommt auch Chris Kraus noch dazu.
Ein Podcast von SWR3.
Ja, dann sagen wir erstmal Moin Moin.
Moin Moin.
Ihr sagt ja auch Moin Moin in Bremen, ne?
Sagen wir natürlich immer, egal zu welcher Uhrzeit.
Was dich richtig aufregt, das ist der Umgang unserer Gesellschaft mit dem Thema Tod, oder?
Ja, ich müsste jetzt Ja sagen, ne? Also es ist auf jeden Fall ein Tabuthema und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, unter dem viele Leute leiden, dass es halt so, ja, dass es halt so komisch hinterwäldlerisch angegangen wird oder am besten gar nicht angegangen wird.
Aber sie wissen es nicht, dass sie darunter leiden.
Oder? Nee, natürlich nicht. Ich glaube schon, dass es, also genau wie du sagst, also größtenteils ist es, glaube ich, unreflektiertes Leiden.
Unsere Sterbekultur ist wirklich relativ schlecht. Das machen andere Länder besser.
Definitiv.
Welche Rituale würdest du dir wünschen, vielleicht auch sogar für Deutschland. Was gibt es im Ausland, von dem du weißt, was man vielleicht auch in Deutschland anwenden könnte?
Ich fände es zum Beispiel, also natürlich immer, wenn es passend ist, ne? Aber ich fände es total schön, wenn zum Beispiel die Geburtstage von verstorbenen Menschen im Kreis der Familie und der Freunde weiter gefeiert werden würden. Also ich glaube, es gibt ganz viel Leerlauf, ganz viel, ganz großes Vakuum in Sachen Erinnerungskultur. Also nicht nur in dieser aktiven Sterbephase und danach dieser aktiven Trauerphase, sondern auch später. Also dieser Umgang, wie behalten wir unsere Menschen bei uns? Und oft wird ja auch gesagt, man muss irgendwann seine Toten sozusagen loslassen, um weiterleben zu können. Und ja. Das sehe ich nicht so.
Ich hätte gedacht, dass wir in Sachen Erinnerungskultur, dass wir da eigentlich ganz gut drin sind.
Denn wir
gehen doch ans Grab. Wir pflegen die Gräber. Wir bringen Blumen hin.
Ja, aber ich glaube, es ist etwas, was ganz oft kein kollektives Element hat. Also ich glaube, das wird dann wieder zu was Individuellem und das macht man alleine. Und irgendwann erwarten auch die anderen, dass man in Anführungsstrichen wieder funktioniert und dass man wieder zur Arbeit geht. Und wie, du bist jetzt immer noch alleine? Nach 5 Jahren hast du immer noch niemanden gedatet wieder? Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo Menschen, die jemanden verloren haben, weil die Person gestorben ist, sich dann auf lange Sicht schon oft sehr alleine fühlen. Dabei passiert es ja fast allen Menschen irgendwann, ne? Und ganz vielen Menschen parallel, aber trotzdem fühlt man sich sehr alleine.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, an den habe ich so noch nicht gedacht. Das war schon mal neu. Was gibt es sonst noch für zeitgemäße Rituale, die wir durchaus etwas stärker pflegen könnten oder überhaupt auch einführen?
Ich glaube, was zum Beispiel auch sehr stark verloren gegangen ist, ist die Abschiednahme vom Verstorbenen, praktisch der Teil, der noch vor der Beisetzung eigentlich passiert. Früher war es so, jemand ist auf dem Dorf gestorben, die Familie hat die Person gewaschen, auf dem Bauernhof hat sich vielleicht im Bett aufgebahrt, die Nachbarn sind gekommen, die unmittelbaren Nachbarn haben gekocht, damit die trauernde Familie sich aufs Trauern konzentrieren kann. Der Tod war öffentlich, die Toten wurden teilweise, meine Oma hat mir das noch erzählt, dann auf der kühlen Diele im Hof aufgebahrt, die Kinder haben drumherum Fußball gespielt, das war was Alltäglicheres. Und heutzutage ist das, wie ihr macht, Abschiednahmen, Aufbahrung am offenen Sarg. Also das ist schon ungewöhnlich. Ich glaube, es kommt immer noch so ein bisschen drauf an. Manchmal ist es in ländlicheren Gebieten sogar noch ein bisschen typischer, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, sehr auf dem Rücklauf.
Damit sind wir mitten im alternativen Bestatten. Eine andere Form der Bestattung. Und generell ist es einfach mal super, dass wir darüber sprechen. Dass Menschen jetzt auch wieder mehr darüber erfahren und vielleicht in einer Stunde ein bisschen anders über diese ganze Geschichte denken. Zum alternativen Bestatten gehört eben eine ganz andere Herangehensweise, die trauernden Menschen zu begleiten. Ihr habt einen anderen Schwerpunkt. Es ist weniger Dienstleistung. Es ist mehr, wie gehe ich mit den Hinterbliebenen um? Wie aktiv sind sie beteiligt? Mhm. Wo fängt das an? Wo fangen die Unterschiede an?
Ich glaube, die Unterschiede fangen erstmal schon beim Erstgespräch an. Wenn Leute bei uns das erste Mal sitzen und wir quatschen tatsächlich das erste Mal miteinander, dann geht's nicht sehr lange darum, welchen Sarg die jetzt möchten in der Regel, sondern das geht eigentlich darum, ob sie schon wissen, was sie brauchen. Also dieses Vorfühlen zu schauen, gibt's da Erwartungen, gibt's da Bedürfnisse, gibt's unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb der Familienkonstellation? Und dann geht's eigentlich weiter mit dem, ja, wenn wir euren Menschen dort abgeholt haben, wo er gestorben ist, das ist heutzutage meistens das Krankenhaus, aber nicht immer, dann waschen wir ihn und ziehen ihn an und legen ihn in den Sarg. Wollt ihr dabei sein?
Ja, da schlucken wahrscheinlich viele erstmal.
Da schlucken die meisten erstmal, ja. Und das ist ja auch, also wir verstehen, also meine Kollegin Leo und Nathalie und ich, wir verstehen unseren Job auch als, so wir sind sozusagen Enablerin. Wir versuchen Angebote zu schaffen und wir versuchen nicht, unsere Meinung, unsere Ästhetik, was wir cool finden, in Anführungsstrichen anderen Leuten aufzudrücken, sondern es geht darum, was passt zu euch? Lasst uns das mal zusammen rausfinden. Und ich glaube, das ist auch das, was für mich persönlich diesen Job spannend hält, weil ich fände es nicht so spannend, Särge zu verkaufen, sage ich mal.
Ja, du weißt also nicht, was kommt.
Genau.
Wenn du ihnen sozusagen die Tür aufmachst und ihnen aufzeigst, was alles möglich ist, was kommen dann zum Beispiel für Wünsche. Wofür entscheiden Sie sich?
Ich habe am Anfang immer gedacht, ich müsste jetzt sowas sagen wie, dann kommen die Leute mit den tollkühnsten Ideen um die Ecke, wie zum Beispiel, wir möchten eine Weltraumbestattung, wir möchten die Asche in einen Diamanten pressen lassen, wie auch immer. Aber es ist eigentlich, es sind unterschiedliche Bedürfnisse nach dem immer gleichen, nämlich nach Nähe, nach Zeit, nach Ruhe, nach Entschleunigung und nach kleinen persönlichen Gesten, die in der Regel gar nichts kosten. Das sind die Dinge, die Menschen wichtig sind und die sie dann auch für sich als wichtig entdecken.
Gesten in Bezug auf den Verstorbenen dann,
oder? Genau, zum Beispiel, ob es sich darin äußert, dass man Sarg bemalt, ob es sich darin äußert, dass man der verstorbenen Person was Bestimmtes mit in den Sarg legt, eine ganz kleine Geschichte, eine Feder, weil man sich vielleicht immer Federn geschenkt hat, wenn man einander getroffen hat. Also es sind immer die kleinen Sachen und es sind auch immer die kleinen Sachen, auf die wir versuchen, ein Auge zu haben.
Die Verbindung schaffen, die Nähe schaffen.
Genau.
Nochmal.
Mhm. Und oft werden so welche Dinge, die sich später wirklich so als, ich sag mal so, als Centerpiece der Begleitung darstellt, die werden ganz oft einfach am Anfang, wenn überhaupt, in so einem Nebensatz mal gedroppt. Und das ist dann immer unser Job sozusagen, das Klingeln zu hören, wenn das auf den Boden fällt und sich das zu merken und das nochmal anzusprechen, ob es da vielleicht tatsächlich ein Bedürfnis gibt.
Also er war großer Fußballfan, er war großer Werder-Fan.
Dann, genau, das ist dann relativ leicht.
Da horchst du natürlich auf. Das ist leicht. Viele werden, das weiß ich von einem Bekannten, einem Freund, dann auch im Trainingsanzug des Vereins beziehungsweise im Trikot begraben. Ja, das geht.
Das geht. Es gibt überhaupt keine Vorgaben zum Beispiel. Ja, und wenn man sein Geld vielleicht auch nicht damit verdient, dass man angebliche Vorgaben verkauft, dann ist man natürlich auch ganz viel freier sozusagen zu sagen, hey, also deine Mama kann auch in ihrem heißgeliebten Flamenco-Kleid beigesetzt werden oder wie du sagst, im Fußballtrikot. Und natürlich hier in Berlin, natürlich haben wir auch schon Hertha und Union, tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, mehr Union-Beisetzungen gemacht.
Wieso aber eigentlich?
Weiß ich auch nicht.
Gibt es mehr Union-Fans? Nee.
Vielleicht leben die kürzer? Vielleicht sind die noch härtere Fans. I don't know.
Das ist es. Da gibt es eine ganz andere Verbindung zwischen Fans und Verein. Da hast du völlig recht, klar. Drückt sich natürlich auch aus, mehr Trikots in Särgen, klar. Mhm. Ich finde das schön, diesen Aspekt, weil er mir jetzt das klar gemacht hat, dass man durch diese Gegenstände, die für mich eher Dekoration waren, kleine Spielerei, dass man damit eine unglaubliche Nähe schafft und eine Verbindung. Mhm. Also der Tote treibt nicht weg von dir, sondern es entsteht in dem Augenblick wirklich eine Verbindung. Denn du machst es ja eigentlich für die Hinterbliebenen, auch wenn es im letzten Willen dann noch drin steht. Was hast du alles erlebt, um einfach nur mal ein paar Bilder auch zu schaffen? Was wurde alles schon mit in einen Sarg hineingegeben? Wie wurde ein Sarg gestaltet?
Ich habe schon Särge erlebt, die bis oben hin voll mit Origami-Kranichen waren, sodass man sie fast nicht schließen konnte. Ich habe einen Bruder erlebt, der seinem Jüngeren, also beide erwachsen, aber der seinem jüngeren Bruder seinen Lieblingshustenbonbon in den Mund gesteckt hat, ganz vorsichtig, weil er gesagt hat, den soll er auf die letzte Reise mitnehmen. Ich habe Joints hinters Ohr gesteckt erlebt. Ich habe einen großen Dolch erlebt, der zum Glück aus, ich weiß gar nicht aus welchem Metall war, aber ein Metall, das im Krematorium sozusagen geschmolzen ist und deswegen durfte er auch bei ihm bleiben. Das war irgendwie so ein Familiending vom Ur-Ur-Großvater und er war der Letzte der Familie. Ja. Also wirklich, ja, natürlich Fotos, Briefe, Bücher, das sind ja fast schon die normalen Dinge. Spielzeugautos. Ich habe mal eine 102-jährige Frau beigesetzt, die hatte einen ganz, ganz kleinen, ganz zerzausten und mitgenommen aussehenden Teddybär in die Hand bekommen, den hat sie zu ihrer Geburt geschenkt bekommen.
102 Jahre alter Teddy, na klar. Die werden locker so alt.
Ja.
Im Gegensatz zu Menschen werden Teddybären locker so alt. Ja. Ne?
Wenn man die pflegt und wenn man die näht und der wurde ein paar Mal genäht, dann werden sie so alt.
Und auch der Sarg darf geschmückt werden, er darf angemalt werden und er darf farbenfroh sein.
Auf jeden Fall. Also Leo zum Beispiel hat mal eine junge Punkerin beisetzen müssen. Mhm. Da wurde der Sarg mit Sprühkleber eingesprüht und dann haben alle Verwandten buntes Glitzer auf diesen Sarg geworfen und die Spuren dieses Menschen blieben noch, ich sag mal, wochenlang sozusagen im Bekannten- und Freundeskreis. Irgendwo war immer noch so ein bisschen Glitzer an der Jacke oder auch bei uns am Arbeitsplatz und das war auch okay.
Es geht darum, aktiv an diesem Prozess teilzunehmen. Das mögen manche, manche mögen es nicht. Aber was viele gar nicht wissen, sie haben die Möglichkeit.
Genau.
Wie viel Prozent machen denn zum Beispiel mit beim Bekleiden und beim Waschen der Leiche?
Ich würde sagen, das machen vielleicht so 30%.
Aber immerhin.
Genau, immerhin das ist eine Zahl, 10. bei der ich genau das denke.
Oder?
Es sind gar, also es sind nicht die meisten, aber immerhin, also vielleicht haben jetzt manche Leute auch 5% gedacht. Mich hätte es zum Beispiel nicht überrascht, wenn ich als Laie jetzt fast keiner gehört hätte.
Absolut.
Ne? Ja, aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben ihre Verstorbenen vorher lange Zeit gepflegt und für die sind diese Berührungsängste, was den Tod angeht, vielleicht neu, aber nicht, was das Körperliche angeht.
Das stimmt.
Und oft ist es auch so, dass es so Zwischennuancen gibt, dass Menschen sagen, eigentlich möchte ich nur kommen und in der Nähe sein, wenn ihr das macht. Und dann sitzen wir vielleicht draußen auf einer Bank und rauchen eine Zigarette und wir kommen raus und sagen, du, wir fangen jetzt an. Und später kommen wir raus und sagen, du, ist jetzt ganz schick und hat seinen Polunder um und er hat die Blümchen von dir in der Hand und hat sich irgendwas geändert? Nee, ich möchte ihn gar nicht sehen. Aber es gibt mir so einen Frieden, dass ich jetzt hier sein darf und dass ihr mir das auch alles so transparent schildert.
Ja.
Und dann ist das auch okay. Also es ist ja immer, alles kann, nichts muss. Und das kann man auch bei uns sagen in dem Fall.
Ja, also dadurch, dass ihr Leute einladet dazu, dass ihr ihnen, wenn sie möchten, mehr Raum gebt, auch ein bisschen Motivation, auch mutiger zu sein.
Ja, und vor allen Dingen wieder so eine Selbstwirksamkeit zu finden, weil das ist ja das Sterben, also das Erleben eines Todes eines geliebten Menschen ist ja eigentlich, ich würde es als die ultimative Ohnmachtserfahrung beschreiben.
Ja.
Und da sozusagen zu probieren, eine Art von Selbstwirksamkeit zurückzugeben und zu sagen, ihr könnt was machen, ihr müsst nicht passiv sein, ihr seid hier nicht Statisten, das ist eure Begleitung, gestaltet sie für euren Menschen. Das macht die Leute wieder mündiger und das empowert sie auch und denken dann auch zum Beispiel bei so einer Abschiednahme, wo davor verständlicherweise super viele Leute Berührungsängste haben. Die kommen klein und haben Buckel und die Angst ist in ihren Augen und dann versuchen wir ihnen ganz ruhig zu erklären, wie hier dieser Ort aufgebaut ist, wie dieser Raum aussieht, in den wir gehen, wo der Sarg stehen wird, was ihnen vielleicht an ihrem Verstorbenen auffallen wird und wir versuchen, ganz viel vorwegzunehmen und am Ende habe ich es zumindest noch nicht erlebt, dass es traumatisch war für Menschen, es war traurig.
Ja.
Und es war oft so, dass Leute gesagt haben, irgendwie ist das gar nicht mehr mein Mensch.
Ja.
Und dann sage ich, genau, und ich glaube, deswegen bist du hier, damit du diesen Körper loslassen kannst, weil wäre es noch dein Mensch, dann hätten wir ein Problem.
Ne? Ja.
Und es gibt tatsächlich auch Verstorbene in Begleitung, die ich hatte, die so gut aussahen, dass es für die Familie psychisch einfach noch schwerer war, loszulassen. Deswegen auch dieses, also ein Bestatter sagt ja eigentlich in der Regel nie das Wort Verwesung, aber auch dieser natürliche Prozess der Zersetzung, der Verwesung, des Veränderns, des Körperlichen, macht natürlich biologisch total Sinn, aber es macht auch psychisch Sinn, weil man sieht, okay, hier verändert sich was, diese Hülle, die das nur noch ist, wird hier nicht mehr gebraucht, der Mensch ist fort. Wo auch immer, das kann man dann sozusagen seinem jeweiligen Weltbild zuordnen, ich darf loslassen. Und da spielt mir die Verwesung sozusagen auch dann an einem bestimmten Punkt mit in die Karten. Es gibt Leute, die müssen unglaublich oft kommen, bis sie das verstanden haben. Aber auch das ist in Ordnung.
Abschiednahme am offenen Sarg, auch für mich erstmal etwas ganz Neues. Müsste ich auch zweimal überlegen, ob ich das möchte. Mein Interesse durchaus oder meine Schwelle ist deutlich niedriger, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige oder höre davon. Abschiednahme am offenen Sarg. Wie laut darf es werden rund um den Sarg bei einer solchen Feier?
Also wir hatten letzten Samstag eine Beisetzung von einem jungen Mann. Da waren ungefähr 100 Leute da, würde ich sagen. Da lief seine Lieblingsmusik und da waren, glaube ich, zu fast jeder Zeit mindestens 3 bis 6 Hunde mit im Raum. Und die Kernfamilie kam aus einem sehr katholischen südlichen Teil Deutschlands und seine, wie soll man das sagen, also seine Wahlfamilie, seine Berliner Wahlfamilie war so ein bisschen, also seine Freunde, seine Peergroup, die waren, es waren sehr queer, politische junge Leute und ich dachte schon, oh, das sind hier aber wirklich die beiden Ecken so, also weiter auseinander kann es eigentlich nicht sein und beide waren total gerührt am Ende. Auch diese Katholiken aus dem deutschen Süden waren am Ende so, das war ganz, ganz würdig. Und wir sind ganz glücklich auch zu sehen, dass unser Sohn so viele Freunde hatte. Weil wir kannten gar nicht so viel von seinem Leben in Berlin. Und es war ein unglücklicher Tod. Und ich glaube, umso mehr war in dem Moment ein Stück weit Trost auch darin, dass er nie alleine war.
War ein offener Sarg.
Es war ein offener Sarg.
Wie war er angezogen?
Er hatte ein Bandshirt an, seiner Lieblingsband. Er hatte, glaube ich, ein schwarzes Jeanshemd drüber. Er hatte eine Jeans an. Und er hatte, ich glaube, es waren Garfield-Socken. Ich weiß es nicht. Es waren auf jeden Fall bunte Socken. Mhm. Seine Lieblingssocken. Die hatten seine Freunde ihm noch rausgesucht. Die hatte ich einen Tag vorher sozusagen abgeholt, die Kleidung. Mhm. Die haben ihm dann angezogen. Und auch da, also es braucht manchmal gar nicht so viel an Tamtam. Also oft ist es so, man braucht einen Raum, man braucht Zeit. Vielleicht braucht man noch eine kleine Musikbox, aber man braucht vor allen Dingen Raum, den man Leuten gibt, dass die einfach da sitzen können, dass sie rausgehen können, Luft schnappen können. Jetzt gerade ist es warm, wir haben den Leuten einfach Wasser hingestellt. Wir haben zwischendurch mit einigen gesprochen. Manche Leute sind zu uns gekommen, was ich super fand, dass sie es getraut haben, haben gesagt, meinte, ich kann nachher noch einen Moment mit ihm alleine haben. Wir haben das versucht möglich zu machen, haben das auch hingekriegt. Das ist eigentlich sehr selbsterklärend, glaube ich, wenn man einen Moment wirklich drüber nachdenkt, was bräuchte man in dem Moment. Ne? Und es sind unterschiedliche Dinge und die sollten halt alle gesehen werden.
Was ändert sich denn für die Menschen, die sich dazu entschließen, etwas aktiver an diesem ganzen Prozess mit teilzunehmen? Vielleicht mit zu bekleiden, mit zu waschen, einen offenen Sarg zur Schau zu stellen, die Feier auch wirklich so ganz anders, als es die meisten gewohnt sind, zu gestalten. Was bedeutet das für die Hinterbliebenen? Was hast du festgestellt? Was macht das mit denen?
Ich würde sagen, dass es das auf jeden Fall nicht weniger traurig macht. Aber ich glaube, es macht es überlebbarer auf eine Art. Also es ist ein Prozess, der gestaltet wird. Und am Ende sagt man, wir sind hier einen Weg gegangen. Danke, dass ihr mit uns diesen Weg gegangen seid. Danke, dass ihr so viel für uns gemacht habt, hören wir ganz oft. Und wir sagen, naja, eigentlich haben wir nur so hier und da gesagt, guck mal, ihr könntet das machen, ihr könntet das machen, ihr könntet das machen. Und oft habt ihr gar nichts von dem gemacht, was wir gesagt haben. Aber dann, dadurch, dass wir es angeboten haben, seid ihr selbst auf was gekommen, was noch viel besser passt. Und ich glaube, es ist dieses mündiger rauskommen aus diesem Prozess, der, wobei rauskommen ist der falsche Begriff, weil Trauer hört ja auch nicht auf. Aber ich glaube, dieses Gefühl, ich habe das so gut gemacht für mich und für meinen Menschen, der gestorben ist, wie es ging. Mhm. Ja? Und ich glaube, es ist sehr viel im Gegensatz zu, man wird in ein Verkaufsgespräch verwickelt, entscheidet sich für ein paar Bestattungsprodukte, die man am liebsten alle nicht will, weil der Mensch am liebsten noch leben sollte. Und am Ende sitzt man in der Kirche und vorne steht ein Redner, der irgendwas erzählt, was irgendwie aus so ein paar Blueprints zusammengepuzzelt scheint. Also das ist für mich der Albtraum und das habe ich auch selbst erlebt. Und ich glaube, deswegen ist es für mich auch so eine Motivation zu sagen, nee, Menschen brauchen was anderes.
Särge verkaufen ist nicht dein Ding.
Ist nicht mein Ding, ist nicht unser Ding.
Nee. Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass ihr auch die Särge wirklich zum Einkaufspreis einfach weitergibt? Also ihr verdient nicht an Särgen.
Nee, wir verdienen an unserer Begleitung.
Denn das ist ja die schwierige Entscheidung, die du ganz oft hast. Ist mir mein Verwandter der 10.000 Euro Sarg wert oder tut es auch die einfache Holzkiste, die ja ohnehin in den Boden geht unter Umständen oder mit verbrannt wird? Genau. Das ist ja eine ganz furchtbare Entscheidung, die man treffen muss, vom Moralischen alleine her.
Ja, und ich glaube, wir sind alle in dieser Gesellschaft sozialisiert und darf man das, können wir das bringen, sowas auf der Feier zu machen? Das haben die allermeisten irgendwo ein bisschen abgespeichert. Jeder weiß ungefähr, wie eine Trauerfeier abläuft. Ob das jetzt aus einem Tatort ist oder ob das irgendwie vom Rest der Familie auf dem Dorf so ist oder wie auch immer. Auch in Städten läuft ganz viel nach Schema F ab. Auch in großen Städten wie hier in Berlin. Also manchmal kommen wir rechtzeitig vor einer Feier natürlich an, fangen an, unsere Sachen aufzubauen, die Deko, die wir mit den Angehörigen besprochen haben. Und dann ist vor uns ein anderer Bestatter, weil Berlin ist eine große Stadt und da wird sozusagen sehr aufeinander abgetaktet, zeitlich bestattet. Und dann sagt er, Sie sind also so Deko-Bestatter. Und dann sage ich, wieso? Weil ich mehr als ein kerzenbekleckertes, wachsbekleckertes, weinrotes Satin-Tuch hier mitbringe und eine Plastikurne, die sie haben. Also Entschuldigung. Also es ist auf jeden Fall eine Branche, die, glaube ich, davon profitiert hat, dass Leute sehr emotional und unmündig sind und deswegen musste diese Branche sich, glaube ich, auch ganz, ganz lange gar nicht weiterentwickeln. Und das ist jetzt im Umbruch. Das ist natürlich auch nicht nur durch uns im Umbruch, sondern es gibt ja mittlerweile viele Menschen, die sagen, hey, wir wollen das ändern.
Ja, klar.
Und gehen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven ran. Aber ja, ich glaube, es braucht neue zeitgemäße Rituale und Methoden, um Menschen beizusetzen. Ich meine, wir leben im Zeitalter der Individualisierung, bloß dort sind dann irgendwie, soll alles gleich sein und für jeden passen. Und was für jeden passen soll, passt am Ende für keinen.
Und wir schauen ja auch immer mit großer Bewunderung auf die Feste im Ausland, vielleicht in Afrika, wo letztendlich das Leben dieses verstorbenen Menschen nochmal gefeiert wird. Also es wird auch ausgelassen gefeiert, dass es eben gewesen ist, immerhin. Für uns immer noch etwas befremdlich, dieses laute, vielleicht auch kurz mal auch fröhliche.
Ja, ja. Aber so ein Leben ist ja in der Regel auch nicht nur traurig. Also warum soll denn diese Trauerfeier keine Lebensfeier sein, wie du so ja auch sagst,
ja,
die auch fröhlich und witzig sein kann? Und ich finde immer, eine gute Trauerfeier ist eigentlich, wenn, ehrlich gesagt, viel geweint und viel gelacht wird. Mhm. Also wenn die ganze Bandbreite der Emotionen da ist.
Ja. Ich habe rausgehört, wenn man aktiv teilnimmt an diesem Prozess, hat man eine sehr gute Chance, dass es auch heilsamer ist.
Ja, würde ich schon sagen.
Ist nicht zu groß formuliert, oder?
Nö.
Es hilft.
Es hilft.
Beim Abschied nehmen. Den meisten. Du erlebst es zumindest.
Genau. Also, und es ist ja auch okay, wenn man sagt, das und das möchte ich nicht machen. Also am Ende ist es das eigene Bauchgefühl, das entscheiden sollte. Und wenn man sagt, ich habe zum Beispiel gar keine schlechte Vorerfahrung damit gemacht, dass ich schon mal jemanden Verstorbenen bei einer Aufbahrung gesehen habe, was wir tatsächlich oft hören. Aber selbst Menschen, die das noch nicht haben, manchmal sagen die Leute, ich möchte das nicht. Möchte meine Mama irgendwie nicht im Sarg sehen. Dafür war sie zu lebensfroh. Aber ich habe ihr ihre Lieblingskleidung mitgegeben und ich weiß, dass ihr das schön macht. Und dann ist es auch okay. Es gibt da nicht, ihr müsst jetzt alle Abschied nehmen, weil ansonsten kommt ihr niemals über diesen Verlust hinweg. Das ist Quatsch. Aber es ist, glaube ich, bewusste Entscheidung. Auch wenn die bewusste Entscheidung Nein lautet. Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Besser als keine Entscheidung.
Der außergewöhnlichste Sarg, den du gestaltet hast?
Der außergewöhnlichste Sarg. Ich glaube, ich habe mal tatsächlich einen Sarg, der, also ich habe jemanden bestattet, der, ich glaube, oft in seinem Leben auf nicht so ganz legalen Wegen unterwegs war und auch durchaus, glaube ich, hier und da ein bisschen gefürchtet war. Und am Ende, wie so oft bei großen Kerlen mit vielen Tätowierungen, glaube ich, ein ganz, ganz lieber Teddy war, der, glaube ich, trotzdem nicht ohne war. Aber da wurde sich im relativ letzten Moment entschieden, dass der Sarg dann doch schwarz sein sollte. Und dann musste ich abends noch auf den Hof, wo wir arbeiten, fahren und musste dann noch den Sarg schwarz rollern und habe dann auch ein bisschen geschwitzt, ob das dann noch okay ist am nächsten Tag.
Aber was war denn drauf auf dem Sarg?
Also es war ein ganz schlichter Holzsarg, ja. Aber im letzten Moment hieß es dann plötzlich, der muss schwarz und da müssen seine Initialien in so ganz markiger Typo drauf und plötzlich wurde es nochmal sehr maskulin und aber so ganz kurzfristig maskulin. Okay. Genau, und auch die Trauergesellschaft war ein bisschen speziell und ich habe dann bei diesem Fall auch die Rede gehalten und es war dann aber so, am Ende so, dass wirklich ganz, ganz viele Menschen einfach auch geweint haben, auch Menschen mit Tränen unterm Auge tätowiert, nicht nur am Laufen und Menschen, von denen man wusste, ja, die haben auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen Zeit hinter schwedischen Gardinen verbracht.
So eine echte Clan-Bestattung.
Genau, da stand der Lamborghini vor dem Dorffriedhof und trotzdem ging es darum, irgendwie diesen Menschen nochmal nahbar zu machen und der hatte eine krasse Vergangenheit in der DDR, in einem Waisenhaus, auch mit Missbrauchserfahrungen und ja, das hat die Leute berührt und für mich war das so ein bisschen, mal gucken, ob ich hier noch lebend rauskomme. Und am Ende war das einfach sehr, sehr, also das waren einfach, die waren super, super cute zu mir. Und das war sehr bereichernd.
Es ging aber für dich nicht darum, etwas zu beschönigen in dieser Rede.
Gar nicht.
Da geht es bei Reden auch ganz selten drum, oder? Denn die klassische Rede ist eigentlich, es werden lauter tolle Sachen aufgezählt. Man erkennt die Person kaum wieder, wenn man sie etwas näher kennt.
Ja.
Lobhudelei. Bei euch?
Bei uns nicht.
Möglich? Kann man das bestellen? Kann man Lobhudelei bestellen?
Nee, kann man nicht. Dann müsste man, glaube ich, also wir haben, also wir halten selbst die Reden. Wir haben aber auch einen kleinen Pool an Rednerinnen und Rednern, die wir empfehlen, wo wir müssen gucken, wer passt zu den Angehörigen unserer Meinung nach. Bis jetzt hatten wir da immer einen guten Riecher.
Ja.
Aber es sind allesamt Menschen, die gut zuhören können, lange zuhören können, lange zuhören wollen, ein Gespür dafür haben, wo die Geschichten drinstecken, die diesen Menschen, diesen Charakter einfach auch ausgemacht haben. und die auch schwere Dinge ansprechen, weil auch schwere Dinge zum Leben dazugehören. Und wie du sagst, also diese Lobhudelei, das ist, man erkennt einen dann nicht. Und das also würde zu meinem Leben zum Beispiel auch nicht passen, wenn man sagt, der Henrik, das ist ein dufter Typ, wahnsinnig, immer geil gewesen mit ihm. Da würden auch alle sagen, come on, der war ganz schön launisch oft.
Nein, das will man ja auch nicht. Sag mal, habe ich gestern erst gehört, dass jemand gesagt hat, neuerdings, seit einiger Zeit, müssen Särge von innen einen Griff haben, dass man ihn von innen öffnen kann. Ist da was dran?
Nein.
Okay, das hat sich jemand ausgedacht dann wahrscheinlich. Unter dem Motto, falls jemand, eigentlich absurd, lebend begraben wird, aus irgendeiner Verwechslung, was auch immer, dass man die Möglichkeit hat, da wieder rauszukommen. Völliger Quatsch.
Also was ich schon mal gemacht habe.
Interessant, oder?
Meine beiden Kolleginnen, wir haben schon mal jemandem ein Handy mit in den Sarg gelegt. Und das Handy war an ein Netzteil angeschlossen, damit es noch ein bisschen länger hielt, weil die Angehörigen noch ein paar WhatsApp schreiben wollten.
Ja.
Und wir haben schon mal einem Kind eine Lichterkette mit Akku in den Sarg gemacht, weil die Mama gesagt hat, dann ist es nicht ganz so dunkel und dann kann sie sich so langsam an die Dunkelheit gewöhnen.
Ja.
Ja, aber ein Hebel von innen, so ein Griff von innen, kenne ich nicht, nee.
Henrik, du wirst es natürlich gefragt. Über all diese Jahre musst du ja auch selber mal Rede und Antwort stehen. Aber hast du eine genaue Vorstellung davon, wie dein Sarg später mal gestaltet werden soll? Du bist ja
ich glaube gar nicht.
Konfrontiert.
Ich glaube gar nicht. Ich glaube,
du bist da so.
Ich möchte, glaube ich, schlicht. Okay. Ich glaube, man kann mir ein paar Getreideähren vielleicht und meine Mütze, die ich immer aufhab, reinlegen. Das sind für mich so symbolkräftige Dinge und das war's.
Warum Getreideähren?
Ich weiß nicht. Es erinnert mich immer so. Ich komme aus der Nähe von Bremen, bin so auf dem Dorf aufgewachsen und für mich ist Getreideähren ist immer dieses, da wächst was, da entwickelt sich was. Das ist auch so ein bisschen sozusagen die Frucht des Lebens am Ende. Das ist, also für mich hat das irgendwie ja sehr viel, glaube ich, so auch so ein Symbol für Leben einfach. Mhm. Und ich finde es einfach ästhetisch einfach sehr, sehr schön.
Und du liebst Brot.
Und ich liebe natürlich Brot.
Gutes deutsches Brot.
Also gutes deutsches Schwarzbrot und Pumpernickel.
Mit unserem immateriellen Kultur.
Ganz genau.
UNESCO-Kulturerbe, weißt du? Das Brot. Welche Musik soll gespielt werden bei dir? Nicht, dass wir es heraufbeschwören wollen, aber mit dir kann man ja sowas besprechen.
Mit mir kann man
es ist auch gut, wenn wir Menschen überhaupt mit dieser Leichtigkeit darüber sprechen.
Ich glaube, ich möchte gerne, dass ein Song von Nick Cave gespielt wird ich würde gerne, dass ein Song von Bon Iver gespielt wird. Das ist so ein kanadischer Songwriter.
Ja, der ist ja so leise, der Song dann wahrscheinlich, dass der kaum zu hören ist.
Oder? Genau.
Das hat mich bei Bon Iver mal ein bisschen wahnsinnig gemacht. Der hat doch dieses Album da in der Hütte im Wald geschrieben. Mhm. Aber wirklich, du musst schon sehr leise, wirklich sehr, sehr hören mit großen Ohren. Und diese Musik, die ist so ganz reduziert, die ist wirklich so ganz leise.
Ja, schön.
Warst du bei Nick Cave in Berlin letztes Jahr?
Ich. Wahnsinn.
Oder?
Ja, Wahnsinn.
Das ist, Junge, wenn du die Beerdigung von Nick Cave gestalten dürftest, was würdest du dir ausdenken? Denn der hat ja wirklich Jünger und mich würde es nicht wundern, wenn
der
du auch dazu gehörst.
Der hat Jünger und gleichzeitig ist er auch, glaube ich, jemand, der ein krasses Beispiel da ist, wie konstruktiv man mit Verlust umgeht. Der hat ja auch zwei seiner Söhne verloren.
Zwei
junge
Kinder im Prinzip. Oder Jugendliche.
Ne? Ja, Jugendliche.
Wirklich.
Und er hat ja auch ich habe jetzt gerade vergessen, wie er heißt, aber er hat so einen Blog, wo er mit seinen Fans...
The Red Files, irgendwie so, Red Hand.
Ja,
irgendwas
genau.
mit Hand, ne?
The Red jetzt auch Files, irgendwas
zusammen.
So, genau.
Und weil wo er ein dann Song ja auch so heißt von ihm, ja.
Genau.
The
Und
Red.
Da geht er regelmäßig sozusagen in so einen Diskurs mit seinen Fans oder Leute, die sich für ihn interessieren. Und er hat mal gesagt, als, glaube ich, sein zweiter Sohn gestorben ist, da ist er in Brighton, in England, wo er lebt. Das ist ja so ein Küstenörtchen. Und also Leo hat da auch mal gelebt, der hat da studiert und ist ihm da, glaube ich, im Supermarkt irgendwie aus Versehen irgendwie in ihn reingerannt. Also der kommt da sozusagen im öffentlichen Straßenbild schon mal hier und da vor.
Ja.
Und als sein zweiter Sohn gestorben ist, hat Nick Cave erzählt, der ist in ein Café gegangen, hat sich einen Kaffee bestellt, so wie das in UK und USA mittlerweile in Berlin wahrscheinlich auch ziemlich üblich ist. Sagt man dann, für wen ist das? Und dann wird der Vorname sozusagen auf den Becher geschrieben und nachher wird gerufen. Coffee for Nick.
Ja.
Und als das gerufen wurde, ist er hingegangen, hat diesen Kaffee genommen. Und da war ein junges Mädchen, er meinte, die war so um die 20, die er auch nicht kannte. Die hat ihm diesen Kaffee gegeben, hat ihn angeguckt. Und es stand gerade an diesem Morgen in der Zeitung, dass sein Sohn gestorben war. Und die hat ihm einfach so ganz kurz an dem Oberarm berührt und hat einmal so ganz kurz gedrückt und hat dann weitergemacht und in ihrem Job. Und er hat gesagt, er fand das wohl das schönste Zeichen von Mitgefühl und Trauer, das ihm gegenüber so ausgedrückt wurde, weil er meinte, es ist speziell schwer, er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Leute sind oft sehr überschwänglich in ihren Trauerbekundungen. Oft geht es dann auch wiederum um sie selber. Und das war so ein junger Mensch, der dann in so einer Geste, die die anderen auch gar nicht mitbekommen haben, kurz gezeigt so, hey, ich fühle mit dir. Ja. Und das fand ich halt total schön. Deswegen Nick Cave-Beerdigung, ich weiß auch nicht, irgendwas zwischen ganz leise und ganz großem Bombast.
Oder aber der Sarg in Form eines Klaviers.
Oder so, Udo Jürgens hat ja, glaube ich, auch einen.
Ist das so?
Ja, ich glaube, der hat einen Flügel auf seinem Grab stehen. Ich weiß nicht, ob der Stein ist oder ob der auch aus diesem Fiberglas ist. Ja.
Hast du eine Playlist für den Fall aller Fälle?
Ich habe eine Playlist, Leo hat eine Playlist und wir haben auch eine Unimond-Playlist, wo wir die traurigsten und schönsten Lieder, die wir immer finden, immer wieder raufpacken und dann über Instagram posten.
Ich wollte gerade sagen, ist die öffentlich? Denn andere müssen ja Bescheid wissen, letztendlich in einem unerwarteten
Also unsere persönlichen Fall. Playlisten kennen jeweils, also da habe ich jeweils auf ihre und sie auf meine Zugriff. Okay. Genau. Und das ändert sich aber auch natürlich immer mal wieder, wie das im Leben halt so ist. Ne?
Aber Nick Cave ist drauf. Nick Cave ist drauf. Immer drauf und Bonnie wäre eben auch.
Genau.
Wenn wir davon sprechen, was man noch alles gemeinsam machen kann, dazu gehört, glaube ich, auch der Gang ins Krematorium.
Genau.
Oder auch dort können die Hinterbliebenen aktiv teilnehmen. Was genau können sie dort machen?
Es gibt dem Krematorium, in dem wir arbeiten, das gibt es aber nicht in allen, aber schon in vielen, gibt es auch nochmal Abschiedsräume. Da kann man am geschlossenen als auch im offenen Sarg, wenn man möchte, nochmal Abschied nehmen. Ja. Und man kann dann dabei sein, wie der Sarg vor den Ofen gestellt wird und dann eingefahren wird. Mhm. Und das ist nicht so, dass in diesem Ofen sozusagen eine züngelnde Flamme herrscht, sondern das ist glühender Schamott und der Sarg entzündet sich sozusagen durch die Temperatur im Ofen, nicht durch eine Flamme, die da offen drin ist. Ja. Aber es ist die Möglichkeit, bei dem letzten Moment dabei zu sein. Und es gibt Menschen, die entscheiden sich dafür, dass sie auch selbst diesen Knopf drücken möchten. Einmal, damit der Ofen sich öffnet und einmal, damit der Sarg einfährt. Und es gibt Leute, die sagen, das ist ja unfassbar grausam, das könnte ich niemals. Ja. Und es gibt Leute, die sagen, das ist das Letzte, was ich für meinen Menschen machen kann. Das soll nicht irgendein Fremder machen.
Mhm.
Und beides ist okay.
Und wenn es um Särge geht, wenn man Leichen überführen muss in einem Flugzeug, braucht es einen ganz speziellen Sarg.
Es braucht zumindest ein ganz spezielles Innenleben. Und das Innenleben ist meistens aus Zink.
Ja.
Und die Menschen müssen meistens auch einbalsamiert werden. Das klingt erstmal so ein bisschen, als ob man jemanden zur Mumie macht. Das heißt aber, dass man in der Regel einen Thanatopraktiker oder eine Thanatopraktikerin, das sind Körperrekonstrukteure, also Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, zum Beispiel stark veränderte, tote Menschen zumindest kurzfristig wieder vorzeigbar zu machen, um einen Abschied zu ermöglichen, die führen eine Einbalsamierung durch. Und das heißt, dass aus einem Menschen das gesamte Blut gepumpt wird und dieser Körper mit Formaldehyd gefüllt wird, was natürlich überhaupt gar nicht nachhaltig ist, aber was den Zersetzungsprozess für eine Zeit deutlich verlangsamt. Und das ist oft gesetzlich vorgeschrieben, wenn man Menschen zum Beispiel per Flugzeug in andere Länder überführt oder aus anderen Ländern nach Deutschland überführt. Und dann wird dieser einbalsamierte Körper in einen Zinksack gelegt und der wird wirklich dann zugespeist und dieser Zink in den Sarg wird sozusagen wieder in einen normalen Sarg, in einen Transportsarg gepackt. Und das heißt, dass wir oft quasi mit so einer Flex wie so einem Dosenöffner dann die Menschen aus diesem Zinksack holen, was ein bisschen absurd ist, aber es geht halt nicht anders.
Und was ist mit dem Ventil für Druckausgleich? Gibt es das in einem Sarg?
Das habe ich schon gesehen, ja.
Okay.
Aber das sehe ich nicht immer, aber ich habe es schon gesehen.
Weil sonst, was mit der Leiche passiert, wenn sie dem Druck ausgesetzt ist?
Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, in welchem Zustand, in welchem gasartigen Zustand sozusagen sich das Innenleben dieses Körpers befindet. Mhm. Ich habe es einmal gesehen, habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Normalerweise ist die Idee von dieser Zinkgeschichte ja, dass keine Luft nichts nach außen dringt, weil das ja sozusagen Gerüche weitertragen würde. Aber ja, also wenn jemand im Ausland stirbt, sind da manchmal komische Dinge erforderlich, um diese Person dann nach Hause zu bringen.
Mhm. Und es gab einen interessanten Satz noch zum Thema Krematorium. Da heißt es nämlich in diesem Buch, jeder Mensch werde auf die gleiche Art der Erde übergeben, aber verbrenne auf seine ganz eigene Weise. Was hat es damit auf sich?
Also ich glaube, so individuell wie unser Geist ist oder wie unsere Geister sind, so individuell sind unsere Körper und unsere Körper sind sowohl im Leben als auch im Tod individuell. Und wenn ich ins Krematorium gehe mit Angehörigen und wir haben, ich sage jetzt mal, um 11 Uhr den Termin für die begleitete Kremation. Dann haben die vielleicht noch eine halbe Stunde im Abschiedsraum und ich kann aber nie genau sagen, um 11.30 Uhr gehen wir dann rüber in den Raum, weil davor findet eine andere Einäscherung statt und jeder Körper braucht unterschiedlich lang. Und es gibt natürlich in so einem Krematorium, das ist moderner, sehr technischer Betrieb, da gibt es Überwachungssoftware, da kann man jederzeit checken, wie viel ist der Stickstoffgehalt von dem Ofen, was ist die Temperatur. Und es gibt da auch Kameras, die sozusagen in den Ofen filmen. Und auf diesen Kameras sieht man sozusagen den Verbrennungszustand und das Level der Verbrennung. Und man weiß genau, okay, das sind jetzt noch bei ihm vielleicht 8 Minuten und bei ihr sind es vielleicht noch 20 Minuten. Und manchmal sage ich, dann gehe ich zu den Angehörigen und sage, hey, wollt ihr es? Braucht ihr noch ein bisschen mehr Zeit oder passt es jetzt? Und dann, je nachdem, nehmen wir dann den Ofen, der am ehesten wieder leer ist. Also es ist der Tod ist eine Sache, die sich am Ende dann doch nicht so richtig in Zahlen und in Vorgaben und Erwartungshaltung quetschen lässt, sondern es ist dann immer unterschiedlich. Und es ist nicht so, dass der dickere Mensch länger braucht, um kremiert zu werden. Das ist immer unterschiedlich. Wenn zum Beispiel jemand Osteoporose hat, dann dauert die Einäscherung wesentlich kürzer.
Okay.
Da gibt es schon so bestimmte Faktoren. Wenn jemand sehr viel Chemotherapie in sich hat oder andere Giftstoffe, dann dauert das in der Regel länger.
Ah, okay.
Es gibt da so ein paar Ansätze, aber genau.
Der Akt dieses Verbrennens, dieses Einäscherns ist so viel komplizierter, als wir uns das erstmal vorstellen, oder?
Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine technische, enorme technische Leistung. Und wenn man weiß, was da für ein Backend an Technik und Technologie hinterhängt und wenn man auch mal in die Räume sozusagen hinter dem Ofen gegangen ist und sieht, was da einfach, keine Ahnung, was da für sich so eine industrielle Landschaft auftut, die da aufgebaut ist, dann merkt man schon so, okay, das ist hier nicht einfach wie in Indien am Gange ist, hier wird kein Mensch auf einen Haufen Holz gelegt und dann verbrannt, sondern das ist schon sehr auf Effizienz gemacht. Ja. Typisch westlich halt, ne?
Ich glaube, es ist schön, dass wir über diese Dinge sprechen, gerade weil sie einfach näher rücken. Man verliert auch so ein bisschen die Angst davor. Mhm. Man kriegt ein Gespür dafür, dass das letztendlich, so traurig es ist, aber auch eben alles sehr normal ist. Mhm. Und ich glaube, es ist gut, dass man diese Dinge einfach mal anspricht und auch ganz konkret benennt.
Ich glaube auch. Also letztlich ist der Tod ja auch ein Tabu, wie andere Tabus auch. Und Tabus lassen sich am besten dadurch, glaube ich, man kann ihnen am besten habhaft werden, indem man ja über sie redet und sie so ein bisschen entmystifiziert auch, ne?
Ja. Bevor wir gleich noch hören wollen, natürlich, wie du wirklich konkret zu diesem Job gekommen bist und wie auch dein Einstieg war. Du selber hattest auch schon sehr früh mit dem Tod zu tun, durch den Tod deines Vaters, der sich selbst das Leben genommen hat, weil er, glaube ich, sehr krank war.
Ja.
Und dann vor einen Zug geworfen hat.
Genau.
Wie bist du damals, und natürlich mit all dieser Unsicherheit, wie bist du damals mit dem Tod umgegangen?
Also ich war ungefähr 21, als mein Vater sich das Leben genommen hat. Und ich glaube, ich bin erstmal in eine große Überfunktionalität gerutscht. Also ich habe erstmal richtig doll funktioniert. Ich habe letztens nochmal mit meiner Mutter gesprochen und sie hat gesagt, das ist komisch, sie weiß über diesen Tag und die darauffolgenden Tage weiß sie ganz viel gar nicht mehr. Und das ist ja auch so ein bisschen, die Psyche hat da so einen Selbstschutz und hat gesagt so, nee, das schieben wir mal weg. Ich weiß nicht, ob es wirklich ganz vergessen ist. Es ist auf jeden Fall irgendwo ganz tief unten. Ich weiß noch alles und habe einfach versucht, alles zu regeln, alles zu dealen. Ich weiß aber auch, dass ich damals, als dann irgendwann die Beisetzung war, also erstmal beim Bestatter hatte ich negative Erfahrungen. Das macht man aber eigentlich so und nicht so. Bei der Feier hatten wir einen Redner, der, glaube ich, 20 Minuten bei uns zu Hause war, um sich Notizen zu machen. Und der erste Satz von ihm damals war, ich kannte Herrn Thiele sehr gut. Und ich war so, ich habe dich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie du meinen Vater kennen kannst. Also es ist alles schiefgegangen. Und ich habe damals aber schon...
Das wusstest du auch damals schon.
Das wusste ich damals schon.
Das Gefühl hattest du auch damals schon.
Ja. Also, und ich bin auch sehr froh, dass ich damals den Mut hatte, dass ich selbst was gesagt habe auf der Feier. Also ich habe sozusagen so einen Text geschrieben, um meinem Papa zu vergeben, auch einfach. Und später haben natürlich diverse Therapeuten, die meinem Leben dann gefolgt sind, gesagt, Herr Thiele, Sie wissen aber schon, dass Sie auch wütend auf ihren Vater sein können. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, dass ich wütend auf ihn sein kann, aber das war der beste Papa der Welt. Der hat alles für mich gemacht und es hatte nichts mit mir zu tun. Natürlich habe ich daraus ein Verlusttraumata entwickelt.
Klar.
Weshalb ich wahrscheinlich auch heute diesen Job am Ende mache. Also nichts ist zufällig. Aber ich habe oft in diesem Beruf das Gefühl, dass ich hier was sozusagen von diesem Schmerz, durch den ich musste und vielleicht durch diese Resilienz, die ich mir da aneignen musste, dass ich hier was konstruktiv davon reintun kann und das vielleicht anderen Leuten auch hilft. Und ich stand auch schon mit jungen Menschen am Sarg ihres suizidierten Elternteils und auch mit einem jungen Mann am Sarg seines suizidierten Vaters. Und da ist es dann aber wichtig, auch zu reflektieren und zu wissen, dieser Suizid, dieses Trauma, was hier passiert, ist nicht mein Trauma. Ich kann mitfühlen, mit Trauern bringt gar nichts und es ist auch nie was gleich. Also natürlich gibt es bestimmt Gefühlsparallelen, die ich zu diesem jungen Mann in dem Moment habe. Aber es ist total wichtig, dass man ihm auch seinen Schmerz lässt und dass der nicht vergleichbar ist, dieser Schmerz. Sondern dass man sagt, vielleicht ich weiß, wie du dich fühlst, ist, glaube ich, kein guter Satz. Aber zu sagen, ich habe mich damals so und so gefühlt, wie ist das bei dir? Und dadurch sozusagen ins Reden zu kommen und daraus vielleicht in einer Situation zu finden, wo man auch direkt am Sarg neben dem toten Vater zu Gesprächen kommt, wo man sagt, ja, das kann ich dir vergeben, da brauche ich vielleicht noch ein bisschen, das tut mir sehr weh, das hätte ich gerne noch mit dir besprochen. Ja. Also, dass man auch da wieder ins Tun kommt. Ne?
Du selber bist letzten Endes durchaus aber stark aus dieser Phase, aus diesem Trauma hervorgegangen und hast dich sozusagen dem ganz großen Thema gestellt, indem du jetzt vielleicht auch angeordnet durch dein Unterbewusstsein diesen Beruf sogar ausübst und direkt mit dem Tod zu tun hast. Was hat denn geholfen bei dir am allermeisten bei der Bewältigung dieses Verlusts?
Ich glaube tatsächlich Zeit, auch wenn sich das abgedroschen
anhört. Psychologen sagen immer, Zeit heilt nicht. Es heilt nur, sich damit zu beschäftigen, aber Zeit tut gar nichts.
Ja, aber Zeit gibt einem die Möglichkeit, sich viel und mehr damit zu beschäftigen. Ja. Und ich hab mich sehr viel, also als es passiert ist, war ich, glaube ich, so der junge Mensch, der das Konzept von Verlust per Definition gar nicht akzeptieren wollte. Ich habe für meine Verhältnisse maximal damit gehadert, dass auf dieser Welt nichts bleibt, was einem lieb ist. Und bin dadurch, glaube ich, irgendwann zu einem anderen Zustand gekommen, wo ich dann gemerkt habe, ach, eigentlich will uns der Tod nichts. Der Tod macht nur, was der Tod macht. Und wenn man den Tod personifizieren würde, was ja eh oft gemacht wird, dann wäre der auch kein Bösewicht, sondern der Tod wäre einfach der Tod. Und den muss es geben, ohne den gäbe es das Leben nicht. Und es gibt auch dieses eine Zitat, dass ich bin übrigens Meister darin, Zitate falsch wiederzugeben.
Okay, aber das ist gut.
Ich versuche es deswegen gar nicht erst. Aber
werden ja dadurch oft unterhaltsamer sogar.
Aber es ist so ein bisschen, jemand spricht den Tod an und sagt, du bist der Tod, aber wo ist das Leben? Und der Tod erhöht seine Stimme ein bisschen und sagt, du sprichst jetzt mit ihm. Okay. Und das ist so, das fand ich irgendwie so schön.
Wo ist das her?
Ich weiß es nicht. Gerade letzte Woche ist es mir wieder irgendwie, ich habe es zu Hause auf dem Zettel aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, wo ich es gefunden habe. Ja, ich glaube, mein Therapeut würde da wahrscheinlich so ein bisschen Zweifel dran haben, ob ich jetzt komplett gestärkt aus dieser Geschichte rausgegangen bin. Aber das ist, glaube ich, auch gut, dass man sich damit anfreundet, dass Trauer bleibt. Trauer bleibt Arbeit und Trauer geht auch nicht irgendwann und man vermisst irgendwann, vielleicht vermisst man jemanden für immer und vielleicht sagt man irgendwann, ich habe dich lange vermisst und es ist jetzt okay, dass du nicht mehr da bist, aber vergessen tue ich dich nicht. Mhm. Da gibt es so viele Formen und auch da würde ich wieder sagen, ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch.
Dass du nach deinem Weg, ob nun aktiv für den Tierschutz, da warst du in der Kommunikation, du hast für Werbeagentur gearbeitet, bist letztendlich alternativer Bestatter geworden. Findest du das auch selber noch manchmal ein bisschen kurios, den Weg?
Ja.
Okay.
Total. Also, und mein Job ist ja auch gespickt mit skurrilen und surrealen Situationen und Geschichten, die ich fast wöchentlich erlebe. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich da bin. Ich bin dankbar für die Dankbarkeit, die ich von Menschen bekomme für diesen Job. Ich glaube, das ist bei uns bei Unimund generell so, dass alle sagen so, boah, Alter, dieser Job ist so wahnsinnig dankbar. Leute sind so authentisch und die sind so traurig, um irgendeinen Bullshit zu erzählen oder so.
No time for small talk.
Genau,
no time for small talk. Nur das Wesentliche.
Ja.
Ja. Es ist ja auch nicht nur kurios, weil du mal für eine Werbeagentur gearbeitet hast. Du hast ja auch mit großer Leidenschaft Amateurfilme gemacht. Ja. Erst habe ich wirklich gedacht, ist das der gleiche Hendrik Thiele? Kann das sein? Aber du in Bremen, ja, in den 2000ern war das, habt den ersten Vietnam-Film gemacht, der in Deutschland gedreht wurde. Deadly Nam.
Genau.
Auch da die Suche nach dem Tod, aber möglichst mit einem humorvollen Umgang. Deswegen, ja, war es so eine Art Parodie. Was war das für eine Truppe, die das gemacht hat?
Das waren im Prinzip damals, ja, das Internet vergisst nicht, ne? Sonst würde man sowas wahrscheinlich rauslöschen, aber ich würde es, glaube ich, nicht löschen. Es waren einfach zu Studizeiten in Bremen. Da waren wir eine sehr enge Clique von Freunden und wir haben sehr, sehr viele Filmabende tatsächlich gemacht. Wir haben uns mindestens, glaube ich, zweimal die Woche getroffen und haben auch wirklich, wirklich gute, gute Filme, also so cineastische, ja, Sachen geguckt, aber wir haben auch so die schlechtesten italienischen Vietnam-B-Movies geguckt, also wirklich von bis, und wir haben uns immer drauf gefreut, egal ob wir jetzt Odyssee im Weltraum oder sowas geguckt haben. Ja. Und irgendwann entstand daraus dieses Ding, hey, eigentlich müssen wir selbst mal einen Film machen in den Semesterferien, und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen uns da hin, und dann haben wir, glaube ich, sämtliche damals noch VHS auf eBay gekauft von so schlechten Vietnam-Filmen, und wir haben mit einem Zettel gesessen und haben jedes Klischee aufgeschrieben, was wir gesehen haben, von der Zigarettenpackung am Helm bis weiß ich nicht, und haben das dann alles so mit einfachsten Mitteln, ja, nachgebaut, und es hat zumindest, glaube ich mal, für eine Bild-Zeitungs-Bremen-Headline gereicht und ich glaube für den Tipp des Monats in der Cinema, ich weiß gar nicht, ob es die Zeitschrift noch gibt.
Und ich weiß auch gar nicht genau. Und wir reden nicht von heute, wo jeder mit seinem Smartphone gleich schon einen halbprofessionellen Film machen könnte. Nein. Das war vor knapp 20 Jahren.
Das war gerade so, weißt du? YouTube ist ganz neu.
Okay, immerhin gab es YouTube.
Ganz, ja, ich weiß noch, dass wir YouTube, da haben wir unseren Trailer hochgeladen. Das war auf jeden Fall, es war technisch auf jeden Fall hürdenhafter als heutzutage, ja.
Woher habt ihr die Waffen bekommen? Denn ihr brauchtet ja auch natürlich Waffen, ja, Maschinengewehr.
Genau, die haben wir, ich glaube, die habe ich alle bei eBay. Das sind alles so Wasserpistolen und so auf dem Level haben wir das. Und dann haben wir die nochmal extra lackiert und sind dann mit deutlich zu viel Enthusiasmus auf jeden Fall eingestiegen.
Man munkelt in Bremen, es gab sehr viele Anzeigen.
Es gab, tatsächlich zwei Anzeigen. Und einmal ist auch das SEK, ja, ausgerückt, weil die örtliche Polizei ich musste mich da mal melden und sagen, heute drehen wir dort, nur falls sie Anrufe von Männern mit Dackeln, die irgendwie im Wald spazieren gehen, bekommen, das sind wir, keine Sorge. Und das wurde dann aber irgendwann vergessen, einmal weiterzugeben. Und dann kam auch, glaube ich, extra aus Bremen, also ich bin ja im Kreis Pferdenalle aufgewachsen, das ist nochmal dörflicher, kam dann so ein schwarzer VW-Bus über die Wiesen gefahren mit einer langen Staubwolke. Und ein Freund von mir sagte, oh, ich glaube, jetzt kommt das SEK, komm, lass uns mal lieber abrüsten. Da haben wir schon mal langsam unsere Sachen abgelegt und dann Hände hoch. Und das war dann, die waren dann ehrlich gesagt nach 2 Minuten plötzlich total begeistert, was wir da machen.
Echt?
Und die waren auch ganz nett.
Aber ihr durftet das ja auch, ne?
Wir durften das auch, ja.
Die wollten einen Job, ne?
Ich glaube, die wollten am liebsten mitspielen.
Ja. Ich meine, gut, ihr habt wahrscheinlich schon auch da irgendwelche Leichen positioniert auf den Wegen, oder nicht?
Echt, also, wir waren ehrlich gesagt erstmal, ich glaube, an dem Tag waren wir, glaube ich, in erster Linie bis an die Zähne bewaffnet. Und irgendwann kam dann, also die haben sich dann im Wald versteckt, weil manche Angst hatten, und ich bin dann draußen auf der Wiese stehen geblieben, und irgendwann kamen dann alle aus dem Dickicht heraus, und einer meiner Freunde sagte dann zu dem Polizisten, das weiß ich noch, also wenn diese Ausrüstung, die wir haben, echt wäre, ne, dann hättet ihr gar keine Chance gehabt.
Ja, und da war es auch okay, dass mal auch eine kleine Deutschlandflagge auf dem Parker vom GI zu sehen war, oder?
Also ich meine, es ist ein B-Movie. Genau, es ist ein B-Movie. Und in der Cinema stand dann irgendwann, dass wenn man mit guten Freunden ein bisschen viel getrunken hatte an einem Samstagabend und um 1 will noch keiner nach Hause gehen, dann sollte man vielleicht diesen Film gucken.
Aber lustig, dass ihr es echt in die Cinema geschafft habt mit dieser Produktion.
Ja, fand ich auch.
Ich finde das total erstaunlich, weil Cinema war damals auch ein großes Ding. Und da ging es um viel Hollywood und all so ein Zeug.
Ich glaube, es lag daran, dass wir wirklich, also wir haben da einfach unheimlich viel Herzblut reingesteckt und viel zu viel Detailversessenheit. Und ich glaube, das war dann schon so ein bisschen, dass da hat man wahrscheinlich den richtigen Redakteur erwischt, und der dachte sich dann, oh Mann, die Jungs hier, die haben da echt nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Ja, geil. Und der zweite Film war City Kill. Rechnung in Blei.
Ganz genau.
Der Director's Cut hieß dann aber anders.
Ja.
2 schlimme Finger am Abzug des Gesetzes.
Ganz genau. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist so ein Mix aus Miami Vice und die Straßen von San Francisco und 80er Jahre Goldketten, Polizeiklischees, Drogendealer-Klischees. Also ja, ehrlich gesagt, also Ich erinnere mich da total gerne dran, weil das war natürlich alles Quatsch von vorne bis hinten.
Ja.
Aber es sollte erstens nie was anderes sein und zweitens war es so eine Zeit im Leben, wo alle noch Zeit haben. Das hat sich danach halt geändert, denn da war es so, wir haben alle unsere freien Wochenenden da reingesteckt, dieses Ding zu machen und später auch das zu schneiden. Und ich weiß noch, dass wir endlose Tage dran saßen, jedes einzelne Mündungsfeuer da so reinzubauen am Computer, weil das alles ja in den Anfängen steckte. Und
ja, echt gut.
Und dann bei der Kinopremiere waren dann plötzlich 400, 500 Leute da, aber alle kannten irgendjemanden. Und das war einfach total das schöne Social-Ding auf einmal, obwohl es ja totaler Quatsch war.
Also bei Amazon in Schweden gibt es noch eine Kopie zu kaufen. Ne? 39 Kronen, only one left in stock.
Schlag zu, wenn ihr das hört.
Ja. Ein Dialog, Chief sagt, Ronny, wo pennst du eigentlich? Und Ronny sagt, weißt du es noch?
Meistens penne ich hier auf der Matratze auf dem Flur ein.
Ja, unten im Keller ist eine Matratze, aber meistens penne ich einfach auf dem Stuhl weg.
Genau, sorry.
Drehbuchautor Hendrik Thiele. So, es gab auch eine Review, hier habe ich gelesen. Schauspielerisch hapert es auch bei City Killer an einigen Stellen. Allerdings merkt man, dass Hendrik Thiele und Samuel Müller sich ihre Rollen diesmal noch stärker auf den Leib geschrieben haben und sichtlich Spaß bei der Arbeit hatten. Die beiden völlig durchgepeitschten Kopfs mit nervösem Finger und flinker Zunge nimmt man ihnen zu jeder Sekunde ab. Glück einer, der privat eine Bewertung abgegeben hat. Ja, und dann warst du auch Sänger in einer Band. Du hast so eine krasse Vita. Du warst Sänger einer Hardcore-Band. Punk-Band eigentlich.
Das stimmt. Und wir kamen in Bremen alle auch. Ich glaube, durch diese linke Musikbubble haben wir uns auch alle kennengelernt. Und wir waren auch alle, das weiß ich auch noch, wir waren, glaube ich, alle Vegetarier und die Hälfte war vegan, auch damals schon. Und
damals, da gab es noch gar nicht das Wort vegan.
Nee, da gab es, glaube ich, vor allen Dingen auch gar kein Sojazeug und sowas. Also ich weiß noch, dass wir so 10 Kilo Säcke an so Sojagranulat im Asialaden gekauft haben und man konnte es würzen, wie man wollte. Es schmeckte wie Autoreifen. Und dann haben wir immer ganz viel so Chilis in Carne, das wirklich, also das konnte man keinem anbieten. Das haben wir bei diesen Filmabenden gegessen und ich weiß, dass mein Freund Hauke das auch heute noch kocht und das ist auch heute noch viel zu übersalzen und das ist so der Geschmack der 90er, sage ich dann immer.
Was hat der Punk dir damals bedeutet?
Total viel.
Ja.
Der hat mir, ich glaube, dieses DIY, diese Do-It-Yourself, mach selbst was, diese Kultur, wo ja auch alles, also diese Filme lebten ja auch davon, dass wir es selbst gemacht haben. Ich habe später auch nochmal so in diesem Kontext zwei Magazine rausgebracht, wo sich eins auch um Tod und eins um Geburt handelte. Auch da war es wieder so, wir haben Leute aus Bands, die wir toll fanden oder wo wir gesagt haben, es sind interessante Menschen, die haben dann irgendwie was geschrieben aus der ganzen Welt zu den jeweiligen Themen oder haben was designt. Und also das war auf jeden Fall dieses Zusammenhalt. Es war, glaube ich, auch so ein Ventil, um ganz viel Wut und Frustration über die nun mal oft schlimme Welt, die ja heutzutage irgendwie immer schlimmer zu werden scheint oder wahrscheinlich kriegt man immer nur mehr mit als früher, dass man das da rauslassen konnte. Also es hatte auch was Aggressives auf eine Art, aber meistens war es so, ach ja, hier hat man so einen sicheren Hafen.
Hatte das auch was mit Trauerbewältigung zu tun oder gar nicht?
Doch, viel. Also da waren ja auch viele von diesen, also in dieser Hardcore-Szene, das sind ja auch längst nicht nur harte Bands gewesen, auch wenn der Name das vielleicht suggeriert, sondern da gab es auch diese ganzen Emo-Bands, das waren diese Vorläufer des amerikanischen College-Rocks, das waren super heulige Emo-Gesülze und die kamen dann irgendwie plötzlich aus Staten Island und wir dachten, was weiß ich, oh, jetzt kommen die Get Up Kids und die niemand kennt diese Band, glaube ich, bis heute in Deutschland, der, was weiß ich, nur Radio hört. Und wir waren da so, wow, endlich kommen die auf Tour und wir haben schon die letzten drei Alben im Mailorder gekauft und dann hat man aber mit denen danach auch gegessen und dann bis abends zusammengesessen. Also es war wirklich so ein, hier gibt es auch gar keine.
Also Sojagranulat meinst du?
Natürlich, Sojagranulat, übersalzen. Nee, es war eine Zeit, die mich auf jeden Fall geprägt hat und die mir auch, glaube ich, viel Trost gespendet hat.
Und auch Familie, ich, Gemeinschaft,
Familie,
oder? Ich meine, darum geht es beim Punk wahrscheinlich auch ganz oft. Es ist dieses Gemeinschaftsgefühl.
Ja, und auch dieses Underdog-Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, auch.
Ja. Ja. Und was war der größte Hit von Love, Hate, Love, eurer Band?
Keiner. Also ich glaube, diese Band hätte tatsächlich Potenzial in dieser Szene gehabt, wenn sie 10 Jahre eher rausgekommen wäre.
Ja.
Und wir waren alle, glaube ich, schon so ein bisschen über den Zenit dieser Musik, aber wir wollten einfach gerne Musik machen. Und das war auch nie für irgendwas anderes bestimmt. Und es ist auch, ich glaube, wir haben es mittlerweile auch von Spotify runtergenommen, weil es irgendwie jährlich eine Gebühr kostet.
Tut es das?
Ja, aber auch da
das
wieder.
Das wusste ich gar nicht.
Aber wir haben auch da endlos irgendwie an dem Layout für das Vinyl geschraubt. Und auch da war wieder dieser DIY-Faktor. Oder ich habe, also die Texte da zum Beispiel waren für mich extreme Trauerverarbeitung. Ob es jetzt um Beziehungsenden ging oder auch um den Tod von meinem Vater. Aber ich habe schon das Gefühl, dass alle Projekte, die ich sozusagen in meinem Leben gemacht habe, selbst der Tierschutz, auch da kämpft man ja gegen den Tod am Ende. Also irgendwie war es immer so ein Battle mit dem Ende.
Und oder?
Irgendwie am Ende dann auch vielleicht das logische Fazit, dass ich heute diesen Job mache. Ich komme mir nicht an der falschen Stelle vor.
Nee, ne?
Nee.
Was war ein Songtext zum Beispiel oder eine Zeile oder ein Titel?
Oh, ist mir unangenehm.
Nicht sagen, das ist ja auch, komm, im Nachhinein kann man doch drüber schmunzeln.
Ich glaube, ich habe sie tatsächlich gar nicht mehr ab.
Nee, ne? Nee. Ich auch gar nicht mehr.
Nee, ist mir gar nicht, komisch.
Wie, dir fällt nicht ein einziger Songtitel ein? Hendrik, das ist noch nicht so lange her.
Das stimmt, ich glaube, es ist 5, 6 Jahre her. Oder so.
Ist es echt erst 5, 6 Jahre her?
Ja.
Alter.
Ja.
Okay, dann lassen
wir es. Die findet man schon, auf Bandcamp kann man das noch hören und auch...
Sogar das.
Und da kann man, da sind noch die Texte drauf. Love, Hate, Love auf Bandcamp.
Seit einigen Jahren, und ich habe ja auch schon gerade erzählt, was du in der Zwischenzeit gemacht hast, schon für andere Dinge, bist du eben alternativer Bestatter. Erzähl mir ganz kurz von diesem einen Moment, in dem du dich entschlossen hast, diese Ausbildung zu machen.
Eine Ausbildung habe ich gar nicht gemacht, sondern es ist ein Quereinstieg. Die Ausbildung, die man in Deutschland machen kann, ist die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft.
Ja.
Und da lernt man alles, was in normalen Bestattungshäusern in der Regel vor allem passiert. Da lernt man, wie man ein bisschen BWL, wie man Angebote schreibt, da lernt man Sargformen, da lernt man, wie tief ein Grab ausgehoben werden muss. Unserer Meinung nach kommt der gesamte begleitende Teil extrem zu kurz.
Das hast du also nicht?
Das habe ich nicht, genau. Ich habe eine Ausbildung zum systemischen Familiencoach gemacht, also für Familienaufstellungen. Leo hat zum Beispiel auch eine Weiterbildung für Kindertrauer gemacht. Es gibt zum Beispiel auch Ausbildungen für demenzfreundliches Bestatten, dass man weiß, wie man vielleicht auf Patienten oder auf Klienten, Klientinnen mit Demenz eingeht,
ja,
wenn die ihren Partner verlieren.
Mhm.
Diese alternative Bestattungsszene, sage ich jetzt mal, mir kommt es nicht wirklich so vor, aber ich glaube, das ist auch nicht neu. Es gibt es seit bestimmt 30 Jahren in Deutschland, dass bestimmte Menschen das anders machen.
Okay.
Und das haben wir auch jetzt nicht erfunden. In Berlin gibt es bestimmt 8, 9 kleine Bestattungshäuser, die in die Richtung eigentlich vergleichbar mit uns arbeiten. Wir kennen uns untereinander, wir unterstützen uns untereinander, was, glaube ich, auch nicht typisch ist für die Bestattungsszene an sich.
Mhm.
Es ist vielen Menschen auch oder bestimmten Organisationen auch ein Dorn im Auge, das muss man auch sagen, weil ich glaube, das ist schwierig aufzufangen und das auch anzubieten, was wir machen, wenn man ganz anders arbeitet, wenn man vielleicht sein Unternehmen darauf ausgelegt hat, dass man Sterbefallzahlen maximieren möchte und möglichst viele Menschen beerdigen möchte. Ich glaube, dann geht sowas wie eine persönliche Begleitung als erstes flöten. Da sind nicht alle Fan von. Und es gibt auch Bestrebungen, dass zum Beispiel aktuell, dass die Meisterpflicht eingeführt wird. Und ich habe nichts dagegen, dass eine Meisterpflicht eingeführt wird, wenn die Ausbildung die richtigen Inhalte hat. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es am Ende aus meiner Sicht das Bestreben, sozusagen progressiveren Elementen in der Bestattungskultur in Deutschland einen Riegel vorzuschieben.
Aber wer darf denn generell bestatten? Also wer darf das denn? Denn
wir beide, du und ich, könnten morgen ein Bestattungshaus aufmachen.
Das ist nicht wirklich wahr.
Ja.
Das wusste ich nicht.
Mhm.
Interessant, dass das gar nicht bürokratischer geregelt ist.
Nee, es ist alles super bürokratisch intern in diesem Job geregelt, aber... Und das finde ich auch grundsätzlich erstmal eine legitime Kritik, dass man sagt, da muss ja irgendwie eine Qualitätssicherung stattfinden.
Mhm.
Aber diese Qualitätssicherung muss dann auch wirklich die Qualität sichern und die muss intern sozusagen die Faktoren erfüllen, damit man Menschen gut in Abschieden begleiten kann. Und ich glaube, das ist Cola und Pepsi am Ende. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Denkmuster. Klassischerweise sind aus Tischlerfamilien einst mal so die Bestatterfamilien hervorgegangen. Die haben die Särge gebaut, also haben sie irgendwann auch die verstorbenen Menschen reingelegt.
Stimmt.
Aber so Sätze wie traditionelles Familienunternehmen seit 1600 irgendwas, also das ist erstmal auch sehr luftleere Qualitätsaussage, dass ob das jetzt gut ist, was ist, nur weil sie es lange machen, who knows. Und es ist natürlich auch nicht schwarz-weiß. Es gibt genug eher traditionell arbeitende Bestattungshäuser in Deutschland, die, glaube ich, ganz tolle Arbeit machen. Und ja. Ich glaube, am Ende musste man zusammenarbeiten und sagen, hey, wir müssen sicher gehen, dass trauernden Menschen bestmöglich beigestanden wird und dass diese Menschen bestmöglich unterstützt werden, weil es trifft nun mal quasi jeden, es sei denn, du kennst niemanden. Ich gehe stark davon aus, dass du Menschen kennst und Freunde hast und auch irgendwie Familie hattest oder hast. Von daher, es betrifft jeden und ich glaube, da müsste man an einem Strang ziehen und das ist aktuell leider noch nicht der Fall.
Wo hast du denn deine erste Leiche berührt?
Hier in Berlin.
Ja.
Leo macht diesen Job ja schon wesentlich länger.
Okay, die macht ihn schon länger.
Mhm. Genau. Und als Leo diesen Job angefangen hat, war ich noch ein ganzes Stück zurück in meiner Trauerverarbeitung vom Tod meines Vaters. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal eine ins Auto gestiegen sind und sie gesagt hat, ich muss übrigens noch diese Urne zum Friedhof bringen. Mhm. Da habe ich eine leichte Panikattacke bekommen, weil das letzte Mal, als ich eine Urne gesehen habe, war es die Urne von meinem Vater bei seiner Beisetzung. Mhm. Heutzutage würde mich das jetzt überhaupt nicht mehr aus dem Konzept bringen, aber es zeigt erstmal auch, dass ich mich auf jeden Fall an diesen Job rantasten konnte. Und Leo hat mir da unheimlich viel beigebracht, hat unheimlich viel Geduld auch bewiesen. War immer diejenige, die gesagt hat, hey, es ist total okay, dass du dich in der Kühlkammer erstmal unwohl fühlst. Hier sind über beide Ohren bis oben hin verstorbene Menschen in Anführungsstrichen gestapelt. Die sind natürlich nicht aufeinander gestapelt, aber es ist einfach, im Prinzip muss man sich das wie im Tatort vorstellen, bloß dass man diese Türen nicht aufmacht, wo man dann die Verstorbenen auf den Blechen rauszieht, sondern es ist, das heißt, man sieht sehr viel Socken oder Füße. Mhm. Manchmal mit diesen kleinen Schildern drin, die man auch aus dem Krimi kennt.
Um den großen Zeh.
Genau. Mhm. Und das war mir am Anfang zu viel. Und ich bin auch jemand, der super, super sensibel auf Gerüche reagiert. Ich werde immer dort auf dem Hof, wo wir mit Verstorbenen arbeiten, in Rixdorf, in Neukölln, da werde ich manchmal immer noch belächelt, weil ich bin oft derjenige, der so eine Nasenklammer drauf hat, die man eigentlich benutzt, wenn man krault, also wenn man schwimmen geht. Weil ich, also visuell kannst du mir im Prinzip alles zumuten, aber vom Geruch her bin ich relativ schnell am Ende der Fahnenstange.
Warum wolltest du denn diesen Job machen? Was hat dich fasziniert? Denn das ist ja echt ein großer Schritt.
Ja, ich glaube, es war nicht der Umgang mit den Verstorbenen. Ich glaube, es war im Prinzip, also es war definitiv die Tatsache, dass es ein Teil des Jobs ist. Aber ich glaube, es ist dieser Umgang mit dem Ende. Für mich ist dieser Job ein Grenzgang. Für mich ist dieser Beruf politisch, weil er so tabuisiert ist noch, auf die Art, wie wir das machen vielleicht. Oder weil das Thema Sterben an sich und Tod so tabuisiert ist. Ich habe das Gefühl, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man nicht gut begleitet wird. Und ich sehe einfach ganz, ganz, ganz viel Sinn in diesem Job. Und das ist, wenn man mich fragen würde, hey, was machst du beruflich? Und ich sage, naja, ich entwickle irgendein KI-Modell und das ist so algorithmusbasiert und wir haben jetzt morgen einen Pitch und mal gucken, ne, und hoffentlich ist die Conversion am Ende gut. Und das ist, und was machst du dann? Also meinen Job kann ich jedem erklären.
Ja.
Zu mir kann eine 85-jährige Frau kommen und sagen, und was machen Sie beruflich? Dann sage ich, ich bin Bestatter, aber ich mache das so ein bisschen anders. Ja. Und dann wissen die aber auf jeden Fall, was ich mache. Und ich finde, dieser Job, der muss gemacht werden, der will gemacht werden und der will gut gemacht werden.
Mhm.
Ne? Und das ist natürlich meine persönliche Prägung, die mich zu diesem Thema bringt.
Ja, klar. Es gibt ganz viel Sinn. Und du hast eine Beziehung zu diesen Toten, mit denen du arbeitest. Wann fängst du an, mit ihnen auch zu sprechen?
Ich glaube, wir alle sprechen im Prinzip von Anfang an mit denen.
Man stellt sich vor, oder?
Genau,
also, wir stellen uns vor. Also ich weiß, viele machen das.
Ja, bei einer Hausabholung zum Beispiel oder im Hospiz, da sind wir persönlich dabei bei den Abholungen. Im Krankenhaus nicht, da sind die Verstorbenen in der Pathologie, da ist keine Pflegekraft, da ist kein Angehöriger. Da lassen wir die Verstorbenen abholen, aber wenn wir selbst bei den Abholungen dabei sind, dann sagen wir in der Regel, hallo, ich bin Hendrik, ich bin dein Bestatter.
Mhm.
Und niemand von uns ist religiös, niemand von uns ist auch nur ansatzweise esoterisch, aber wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, Höflichkeit schadet ja nicht.
Ja.
Und wir gehen auch mit den Toten so um, dass wenn sie es merken würden, dass es, glaube ich, hoffentlich okay für sie wäre. Und es ist oft so, wenn wir wissen, hey, die Person hat super gerne die Stones gehört, dann machen wir auf dem Handy die Stones an, während wir sie waschen und anziehen. Und ja, das ist einfach so ein bisschen dieses, naja, so Haltung ist das, was man macht, wenn niemand hinschaut oder wenn niemand dabei ist, ne, und es mitbekommt. Und so würde ich es mir wünschen, dass Menschen mit meinen geliebten Menschen umgehen, wenn sie sterben.
Ja, für wen machst du es dann letztendlich? Schon für dich?
Ja, ich mache es bestimmt auch für mich. Mein Therapeut würde sagen, sie wissen schon, dass sie bei jeder Beisetzung auch ein bisschen ihren Papa beisetzen, Herr Thiele. Und dann sage ich, na klar.
Okay. Aber ist ja auch okay, oder?
Es ist total
spricht ja
okay.
Nichts dagegen. Dann.
Es spricht nichts dagegen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es reflektiert. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber ich mache es für mich. Ich mache es für einen guten Abschied für die Leute, die noch leben. Und am Ende mache ich es für die Toten, dass die würdig behandelt werden.
Die bekommen es also mit. Auch die Angehörigen sind unter Umständen auch mit dabei,
genau.
Wenn du dich vorstellst.
Ja.
Es ist also gar nicht nur so ein Ding, dass du für dich persönlich machst,
nee.
Sondern auch...
Nee, oft
und
ist
die
es
finden so, es manchmal wahrscheinlich komisch trotzdem, oder?
Ich glaube, ich gehe darauf ein, wenn ich so ein Fragezeichen in den Augen sehe. Ja. Aber ich habe zum Beispiel mal im Hospiz eine Frau, die im Sterben lag, mit der habe ich einen Videocall gemacht, weil sie woanders gelebt hat zu der Zeit. Und sie hat gesagt, ich werde in ungefähr einem Jahr sterben. Ich möchte, dass ihr mich beisetzt. Dann haben wir ganz lange, ganz toll gesprochen. Und dann ist dieses Gespräch irgendwann aus meinem Kopf rausgegangen und die Zeit ist weitergegangen. Und irgendwann rief jemand an und sagte, Frau so und so ist gestorben. Es brauchte ein paar Momente, bis ich gemerkt habe, oh fuck, das war die, mit der ich im Videocall so lange gesprochen habe. Und das hat mich in dem Moment total traurig gemacht, weil ich die super fand. Und dann habe ich auf dem Weg zum Hospiz einfach ein paar Blumen gekauft. Und dann stand ich da und dann haben die gesagt, ach so, sind Sie der Ehemann? Ich habe gesagt, nee, ich bin der Bestatter. Dann meinte die eine Hospizmitarbeiterin, das habe ich noch nie erlebt, dass der Bestatter hier ein paar Blumen mitbringt. Aber gut. Und dann, ja, ich glaube, Außenstehende und im Hospiz arbeiten Menschen sind ja keine Außenstehende, aber selbst da wurde sich so ein bisschen gewundert. Und ich denke mir so, naja, wenn meine Mutter zum Beispiel eines Tages stirbt oder ich eines Tages sterbe und dann kommt der Bestatter mit Blumen, Mann, das ist doch sweet.
Nicht jeder Tod muss traumatisch sein, aber können wir uns ein bisschen vorbereiten auf das, was vielleicht in 30, 40, 50 Jahren oder noch länger passiert? Außer darüber reden, und zuhören, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen?
Ich glaube, untereinander miteinander reden. Und ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, bringt auch ganz viel. Sich vielleicht eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht aus dem Internet. Das Internet ist voll mit Vordrucken runterladen. Über ein Testament nachdenken. Das sind ja auch alles Dokumente, die dürfen sich auch ändern. Und wenn man sich in 2 Jahren mit seinem besten Freund verkracht, ja, dann fliegt er halt aus dem Testament raus. Also Sachen dürfen sich ändern. Aber ich glaube, auch gerade mit Eltern, auch mit Großeltern sagen, hey, was möchtest du, wenn du mal stirbst? Ich glaube, drüber sprechen, das Unsagbare sagbar machen, offen sein, auch wenn dabei mal die Tränen rollen. Das ist nicht das Ende der Tage, wenn die Tränen fließen, dann ist das so.
Ja. Du bist ja auch Sterbebegleiter. Du hast doch da eine Ausbildung gemacht.
Ja.
Manche Menschen gehen in Frieden, haben Medikamente und blicken dem Tod jetzt neutral entgegen und haben ihn vielleicht auch vorher schon akzeptiert. Und dann gibt es aber das, und das schockiert einen immer, wenn man davon hört, dann gibt es Menschen, die eine Heidenangst haben vor dem, was in den nächsten Tagen passiert, nämlich das Sterben. Was machen mit Menschen, die Angst haben?
Reden.
Echt?
Fragen, wovor genau hast du Angst? Und irgendwann kommt vielleicht dann die Antwort vor diesem Unbekannten. Aber was ich tatsächlich öfter gehört habe, ist, dass es meinen Kindern gut geht. Dass ich meine Kinder nicht aufwachsen sehe. Okay. Das sind Sachen, wo man merkt, glaube ich, in dem Moment, wo der Mensch selbst Vater oder Mutter ist, da geht die Sorge, da geht die Angst sozusagen gleich zu dem Liebsten, zu den Kindern. Ne? Mhm. Aber ich glaube, offen sprechen, ich zum Beispiel habe natürlich Angst vor einem schmerzhaften Sterben, ich habe aber keine Angst vom Tod und ich habe auch keine Angst vor einem nicht schmerzhaften Sterben und einfach sagen, hey, vor deiner Geburt war doch auch alles okay. Also selbst wenn nichts kommt, dann ist doch alles in Ordnung. Und du kennst doch Leute, die schon gegangen sind. Dann sind wir zusammen im Nichts. Also traumlos schlafen ist ja nichts Schlimmes.
Ja,
Also ich glaube, das ist einfach ja auch wieder Zeit. Zeit, Offenheit, Reden und auch sagen, Angst und Untröstlichkeit darf auch da sein. Man kann auch nicht alles wegreden und das muss man auch nicht.
Und der beste Tipp, um sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, was ist das Erste, was wir angehen können?
Einfach mal selbst sterben. Nein. Ja, ich glaube, ich würde dabei bleiben. Ja. Redet miteinander drüber.
Okay.
Da, wo man Angst hat, ich glaube, da ist es gut, wenn man da ansetzt.
Hendrik, du hast den Autoren Chris Kraus inspiriert. Du hast ihn begleitet bei einem Trauerfall in seiner Familie. Er hat daraufhin einen ganzen Roman geschrieben aus dem Bestatter-Business.
Genau.
Er wird jetzt dazukommen.
Schön.
Und dann werden wir zusammen natürlich nochmal ein paar Dinge, die er auch entdeckt hat, die ihn auch vielleicht fasziniert haben und die ihn dazu inspiriert haben, Dinge auch umzusetzen in einem Roman. Das werden wir jetzt dann gleich nochmal besprechen. So, Chris kommt noch rein. Herzlich willkommen, du bist dabei.
Na, hallo.
Jetzt, Hendrik, du hast ihn begleitet, Chris, als deine Frau verstorben ist. Dann bist du Hendrik begegnet. Letztendlich hat diese Begegnung dich auch dazu inspiriert, den neuen Roman Die Sonne und die Mond ins Bestatterbusiness zu verlegen. Was weißt du noch von eurer allerersten Begegnung?
Alles. Wirklich alles, weil das natürlich ein absoluter, ultimativer Ausnahmezustand war von mir. Und das Gehirn funktioniert ja dann auch in so einem Ausnahmezustand. Also das merke ich jetzt reziprok, wie die Erinnerungen im wahrsten Sinne des Wortes einbalsamiert wurden. Deshalb kann ich mich daran erinnern, in welchem Zustand ich gefahren bin und bin froh, dass ich überhaupt dort ankam, wo ich hinfahren sollte. Ich weiß noch, wo ich da eingeparkt habe, wie das alles aussah, war irgendwie ein grauer Tag und ich habe sehr, sehr gehofft, dass mir kein Idiot begegnet in einer Situation, in der ich so am Boden war und hatte aber schon durch die ersten Gespräche und die ich gar nicht geführt habe, aber die mir mitgeteilt wurden, weil ein Freund von mir hat eigentlich den Kontakt hergestellt, hatte schon einfach ein gutes Gefühl, soweit man das dann haben kann. Mhm. Aber deine Frage ging ja dahin, was ich noch weiß. Und ich weiß, wie ich eben in diesen sehr hellen Raum kam, der also sehr spartanisch eingerichtet ist, man hat so das Gefühl, jeder Gegenstand dort weiß genau, warum er da ist.
Hendrik, ist das bewusst so?
Das ist bewusst so, tatsächlich.
Und ja, ich habe ja durch meine Profession, ich bin ja auch Regisseur und bin auch schon älterer Herr, jetzt so mit 61. Und mein Beruf ist schon so ein bisschen Menschenlesen. Ja, ich muss ja wissen, wie Body Language funktioniert. Also ich muss Schauspielerinnen, Schauspieler lesen können, muss wissen, wie es denen geht, unabhängig von dem, was sie verbal äußern. Und mein ganzes Gefühl war, das ist genau die richtige Körpersprache. Also es war für mir sozusagen schon klar, bevor er das erste Wort gesagt hat, dass das jetzt nicht ganz falsch sein kann.
Was ist denn aufgefallen dir an ihm?
Eine wahnsinnige Achtung.
Ja,
Achtung. Und eine wahnsinnige Aufmerksamkeit, die man aber nicht ausstellt.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Manchmal gibt das so bei Menschen eine Konzentration, aber die Leute wollen nicht, dass man spürt, also was fast, sage ich mal, als absoluter Nicht-Japanologe, aber das, was man sich so durch japanische Filme angeeignet hat, so eine Würde in der Achtung für den anderen, man guckt so ein bisschen beiseite. Das heißt, ich hatte das Gefühl, Hendrik hat alles wahrgenommen in mir, ohne mir den Tor anzugucken, anzutun, mich anzuschauen. Und das fand ich beachtlich, so. Also keine irgendwie Neugier, wie ist der jetzt drauf und so, sondern da war alles möglich. Und das hat mir sehr schnell Vertrauen gegeben. Es war ein sehr wichtiges Gespräch für mich. Und ich war wirklich in einem schrecklichen Zustand, muss ich sagen. Ja, einfach stark auch damit beschäftigt, wie meine Frau jetzt aufgenommen wird. Meine tote Frau, an der ich sehr hänge, wie sie überführt wird in ihren neuen Zustand. Und da hatte ich das Gefühl, das ist ein guter Reisebegleiter.
Dass du deinen Roman jetzt im Bestattungsbusiness ansiedelst. Dieser Roman, und du hast den innerhalb von 3 Monaten geschrieben, hat was mit dir gemacht? Wie ging es dir nach 3 Monaten die Sonne und die Mond schreiben?
Ich schreibe eigentlich, was ich aber auch erst nach einiger Zeit dann gemerkt habe, eigentlich immer mit so einer Selbstwirksamkeitsnotwendigkeit. Also das ist schon, ja, ist schon ein therapeutischer Anteil dabei. Aber zunächst hatte ich das nicht vor. Also ich hatte nicht gedacht, oh wow, das ist ja ein super Stoff, sondern mir ist schon wichtig, und deshalb bin ich ja jetzt hier auch mit Hendrik, zu sagen, dass die Begegnung einfach dazu geführt hat, dass mir erstmal klar wurde, was Sterben überhaupt bedeutet. Und unabhängig jetzt, oder nicht unabhängig, aber nicht direkt abhängig von der Tatsache, dass Uta, also meine Frau, gegangen ist, sondern ich fand es faszinierend, wie mir dann jemand gegenübersteht, der ein echtes Interesse hat, also meine Frau würdig zu bestatten und den Hinterbliebenen, in dem Fall hatte, mir gerecht zu werden und mir, so ging es mir, zu helfen. Also ich hatte das starke Gefühl, da weiß jemand ganz genau, was er tut. Und darüber habe ich länger nachgedacht. Zum einen die Tatsache, dass wir unsere Nähe irgendwie beibehielten und ich das Gefühl habe, Hendrik bietet mir irgendwie an, dass ich weiter über Uta sprechen kann. Es war für mich ja alles auch neu. Ja. Natürlich, weil ich habe vorher, das habe ich jetzt gemerkt, in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe noch nie getrauert. Ich habe Menschen verloren,
ja.
Aber Trauer kenne ich nicht. Und Uta war der wichtigste Mensch in meinem Leben.
Ja, klar.
Ja. Und ich habe stark getrauert. Und ich durfte ja bei Hendrik oder bei Junimond, ich durfte ja dann Uta in verschiedenen Stationen des Übergangs, gibt diesen schönen Satz von Sartre, im Leben gibt es keine Untergänge, nur Übergänge, in diesem Übergang in Stationen begleiten. Das waren so für mich 6 Stationen. Ihr habt vorhin auch schon einige angesprochen. Mhm. Also die erste Station war halt der Sterbevorgang. Ich war bei Uta, sie ist von pumpergesund bis zum Tod in 8 Wochen dahingerast. Das war für mich die erste Station. Ich habe sie jeden Tag begleitet.
Ja.
Und die zweite Station war dann tatsächlich die Versorgung. Ich habe sie eben auch anziehen dürfen. Hendrik hat mir gesagt, ich darf sie mit ihren Lieblingskleidern begraben. Das ist sowas Großes. Und das war für mich super wichtig. Also für mich ist diese Art Bestattung einfach perfekt.
Alternativlos.
Ja. Ich hätte es anders gar nicht gepackt. Also ich musste sozusagen Uta die Strümpfe anziehen. Ich musste sie nochmal sehen. Denn die Station 3 war dann das Abschiednehmen bei diesem Hof. Das ist ein ganz eigenartiger Hof, der auch in meinem Roman eine Rolle spielt. Der heißt da Patagonien.
Heißt er bei euch auch in echt Patagonien?
Nein, ich habe es jetzt 2-3 Mal benutzt.
Du hast es sogar benutzt jetzt auch, weil es da so kalt ist, weil da so viele Kühlräume sind, oder? Patagonien, oder weiß warum Patagonien?
Ein schönes Wort,
ach, witzig,
aber wahrscheinlich im Unterbewussten gibt es schon eine
Rechtfertigung. Ich habe das mit der Kälte in Verbindung gebracht.
Also das Krematorium hast du Feuerland genannt.
Feuerland, okay.
Also das war dann diese Abschiednahme und dann gab es tatsächlich das Krematorium, also da bin ich auch mit Hendrik hin, ich habe Uta selber verbrannt, auch das war für mich wichtig. Da habe ich auch so gesehen, was es so an Horror, Entschuldigung, aber so an, ja, an Geschmacks...
Ästhetische Vorhölle, hast du es genannt.
Ja, also, dann sage ich mal, Geschmacksverirrung geben kann. Und dann gab es natürlich die Trauerfeier, die sehr, sehr würdig war, sehr schön war, die Hendrik ermöglicht hat. Uta hat ja mit mir alle unsere Filme geschnitten. Sie ist,
ja,
ist Editorin, sehr, sehr, sehr begabt, tolle Editorin gewesen. Und die letzte Station war dann tatsächlich die Beerdigung. Also durch diese ganzen 6 Schritte bin ich eben gegangen und das habe ich eben nur machen können durch die Bekanntschaft jetzt mit Hendrik und dieser alternativen Bestattungsform.
In deinem Roman nennst du ja den Ort, wo dann die Leichen auf den Tisch kommen und auch präpariert werden und mit ihnen gesprochen wird. Den nennst du Totenbäckerei. Hendrik, habt ihr einen Spitznamen für euren Ort?
Nee, tatsächlich nicht. Wir sagen immer der Hof.
Ach, sagt immer nur der Hof.
Also und selbst wenn ihr einen hättet, würdest du ihn jetzt wahrscheinlich nicht nennen.
Du dürftest ihn nicht sagen, das müsste dann für euch
wahrscheinlich
bleiben.
Nee, ich bin ausnahmsweise mal ehrlich.
Und dieser Hof ist ja auch wirklich ein ganz besonderer Ort. Du verlegst ihn genau dorthin, beziehungsweise siedelst ihn genau dort an, wo er, glaube ich, auch im echten Leben ist, in Berlin, in Rixdorf, was auch eine ganz besondere Landschaft ist, weil dort aus Böhmen früher ich weiß nicht, Menschen sich angesiedelt haben. Auch heute ist das wie ein kleines Dorf noch innerhalb einer Stadt, oder?
So kam es mir vor. Ich weiß jetzt nicht, was Fiktion ist und was nicht, aber ich fand halt diesen Ort einfach auch so aus der Welt gefallen. Von Neukölln kannte ich eben nur das, was man von Neukölln kennt, wenn man sozusagen Ausländer ist. Also das heißt, alles außerhalb von Neukölln ist Ausländer. Ja. Und Rixdorf ist wirklich ein klitzekleines Dorf, das auch irgendwo in der Mark Brandenburg stehen könnte. Da ist eine Schmiede davor und es ist sehr, sehr idyllisch. Und Hendrik hatte mir dann eben erzählt, dass außenrum die krasse Gentrifizierung gerade progressiert. Ja. Und die Familie hatte aber gar keinen Bock, da mitzumachen, sondern die haben immer noch so abgefuckte,
ja, gibt es.
Darf ich sagen, also so Garagen, in denen da irgendwie jeder Bestatter, der sich eingemietet hat, was Kleines anmieten darf. Und es ist so ein interessanter Kontrast. Man kommt in diesen Hof rein und dann sieht man halt alte Scheunen mit so Pferdekram drüber, weil das ein altes Fuhrunternehmen ist, natürlich, weil die Bestatter eben oft Tischler waren, die dann auch Pferde hatten und so war das eben. Und Fuhrunternehmer wurden eben auch Bestatter. Ich habe das dann natürlich recherchiert und ich mochte diesen Ort einfach. Ich fand den für Uta genau richtig. Also Uta hätte sich halt mit allem wohlgefühlt. Uta hätte sich mit Hendrik extrem wohlgefühlt, weil auf der anderen Seite dieser wirklich wunderschöne Humor, der auch zum Leben und auch zum Tod, finde ich, dazugehört.
Und zu deinem Humor vor allem auch?
Ja, aber auch zu Utas Humor. Ja. Also ich muss eben sagen, dass Uta mit Humor gestorben ist, was mich natürlich auch wahnsinnig schmerzt auf der einen Seite, weil es eine solche Kraft erfordert. Aber ich finde eben Humor, und darüber habe ich viel nachgedacht, als ich das Buch dann geschrieben habe, oder vielleicht hat irgendwas in meinem Gehirn darüber nachgedacht, dass Humor ist eine Trotzform. Und ja. Ich mag zum Beispiel an Hendriks Humor auch, dass er immer, der kann so albern und auch so anarchisch sein, aber es ist eine Art Trotz, also obwohl er so in der Trauerarbeit, ja, in der Sterbebegleitung, im Bestatten ist, obwohl er jeden Tod ernst nimmt und jeden Hinterbliebenen begleitet, ist es ein, trotzdem lasse ich mich nicht unterkriegen, das Absurde im Leben zu sehen, damit auch das Schöne. Verbindet Uta mit Hendrik. Und ich dachte dann, das ist einfach der perfekte Bestatter für Uta. Und das fand ich halt großartig.
Und wenn du sagst, sie ist auch mit Humor gestorben, ja, da horchen wir natürlich erst einmal auf.
Ja.
Man traut sich ja kaum nachzufragen, bei dir kann ich es aber trotzdem.
Ja.
Was genau bedeutet das in Utas Fall?
Also diese Sie ist sehr, sehr bewusst gestorben. Sie wollte auch den Bestatter noch kennenlernen. Mhm. Sie wollte ihren Grabstein sehen. Diese Freude wollte sie halt haben. Sie wusste, dass sie starb. Wir haben sehr, sehr, sehr offen, wir waren ja über 30 Jahre zusammen, gesprochen. Und sie hat auch noch es gibt ja unterschiedliche Tode natürlich. Also Hendrik kann davon viele Lieder singen. Mhm. Aber sie ist sehr, sehr bewusst gestorben. Also das heißt, bis zur letzten fast Sekunde war sie bewusst in dieser Welt und plötzlich dann in der anderen. Mhm. Und sie hat versucht, kleine Scherze zu machen. Mhm. Und das ist ja auch immer eine Distanz von sich selbst. Dieser Roman von mir beginnt mit den Worten, es gibt Menschen, die sich wichtig nehmen und es gibt Menschen wie Sonne. Sonne ist so eine Protagonistin, aber man könnte halt auch sagen, es gibt Menschen, die sich wichtig nehmen und es gibt Menschen wie Uta, die sich nicht so wichtig genommen hat, auch im Tod nicht. Und das berührt mich sehr.
Jeder geht ja dem Tod anders entgegen. Manche sind ganz klar und andere dann haben Angst, aber manche haben eben ganz bewusst auch Vorstellungen, wie dann auch die Beerdigung sein soll. Du hast eine Frau Mutzke geschaffen in deinem Roman, die mit sehr viel Humor an ihre letzten Tage rangeht. Wer ist Vorbild für Frau Mutzke gewesen? Konnte Hendrik helfen?
Ist Frau Mutzke die Dame im Hospiz?
Genau, Frau Mutzke ist im Hospiz und dann kommen die beiden BestatterInnen kommen dann rein und sie dann, weil sie beide in Schwarz gekleidet sind und sie sagt dann, was seid ihr denn für Schornsteinfeger? 1, 2, 3, 4, das Glück gehört mir. Ja, das ist also Frau Mutzke, die dann auch sagt, ich habe Angst vor Wasser, ich will auch nicht keine Seebestattung und so. Die hat also so ganz genaue Vorstellungen.
Ja, also so eine, ich weiß gar nicht,
nennt man das so?
Berliner Pflanze, sagt man das? Weiß ich nicht.
Es ist wie bei allem. Chris hat auch manchmal ein paar Details woanders reingetan und so, wie das halt,
glaube ich, beim Schreiben ist ein Roman, so um Gottes Willen.
Aber die Frau Mutzke, die gibt es, die gab es.
Ja. Was wollte die bei dir? Was hatte sie für konkrete Vorstellungen?
Na, sie wollte das, was auch im Roman, was sie möchte. So. Und sie hat auch so gesprochen und sie hat, also es war, glaube ich, ein Mensch, der sich einfach noch nie die Butter vom Brot hat nehmen lassen. Und so war sie auch in ihrem Sterbebett und sie hatte irgendwie Cash dabei und wollte auch gleich alles bezahlen. Oh, ich habe aber ganz schön lange gebraucht, ob ich kein Geld verdienen wollen würde, als ich ankam. Und ja, das sind dann, also das, ich finde es voll schön, ehrlich gesagt, dass Frau Mutzke in diesem Buch auch vorkommt, weil Frau Mutzke, die war so ganz mutig und die meinte, die war auch so, ja, wieso soll ich so, geht's Ihnen denn gut hier auch im Hospiz? Und hat sie gesagt, naja, ich hatte noch nie in meinem Leben so einen großen Fernseher. Das ist doch super. Wenn ich nachts um ein Spiegelei will, dann machen die mir welches. Ja. Und das ist auch noch Bio. Nicht, dass man das schmeckt, aber es ist. Und das hat Chris, du hast so ein krasses Gehirn. Also dir erzählt man Dinge und dann sind, also das ist so ein bisschen, als ob du irgendwie so einen Stift hast. Und dann drückst du so drauf, so ein James-Bond-Stift und dann ist das ein echtes Diktiergerät und du schreibst das zum Schluss einfach alles runter. Aber du hast einfach so eine Blackbox und dann, mich hat das total gefreut, weil sie dadurch ein Stück weit weiterlebt.
Total.
Und auch dieser Mut und dieses, ja, ja, ich sterbe, aber das ist ja, ja gut, das wird schon, naja, also brauchen wir jetzt auch nicht so ein Aufhebens drum machen. Und sie können ja froh sein, dass ich sterbe. Und auch irgendwie so, ja, es war einfach, sie lag mir sehr am Herzen.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie dann gestorben ist. Sie wollte auf jeden Fall auch nicht in die Erde, weil sie mag keine Würmer. Mit Würmern hat sie als Putzfrau genug zu tun, um Gottes Willen. Die sind sauer auf mich, die nehmen Rache an mir. Also der Humor. Wie ist sie bestattet worden am Ende? Wisst ihr
mal? Naja, es ist natürlich ganz ähnlich wie auch im Buch. Also das Buch verdankt ja Henrik sehr viel. Ich habe es auch ehrlich gesagt, also da war so viel Trauer in mir und so viel Druck und so eine Notwendigkeit, über Uta nachzudenken, dass ich das Buch super, super schnell geschrieben habe. Aber das ging natürlich nur, weil wir so eine Nähe hatten, weil ich über Henrik eben sehr viel erfahren habe, was das Bestatten in Deutschland betrifft. Und sie ist in der sogenannten, ja, in so einer im Reerdigungsbottich gelandet. Das genau, ist eine neue Bestattungsart. Es gibt ja tatsächlich, und das ist ja auch gut, es gibt sehr viele Möglichkeiten mittlerweile, sich von der Welt zu verabschieden. Man kann, das hatte Henrik vorhin ja schon gesagt, sich ins Weltall schießen lassen. Man kann als Diamant an Finger getragen werden. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland möglich ist, aber irgendwo ist das möglich. Und man kann eben auch sich reerdigen lassen. Das heißt, man wird dann durch ein, auf keinen Fall chemisches Verfahren, sondern eher physikalisches, wärmetemperiertes Verfahren, kann man sich kompostieren lassen und wird dann zu richtig guter Mutter Erde. Und das fand ich faszinierend. So. Das wollte Frau Mutzke.
Ich habe ihr gesagt, dass sie viel, viel günstiger bestattet werden könnte. Und das wollte sie nicht hören. Nee? Sie wollten, das hat sie auch bekommen.
Ja, ja.
Als Bestatter bekommt man ja auch eine ganz andere, auch intensivere Beziehung zu Körpern. Ja, generell, als die meisten von uns haben. Oder aber auch nur bestimmten Körperteilen. Körperteile spielen auch bei dir im Roman immer wieder eine Rolle. Also ich rede von Mündern, ich rede von Haaren. Ich fand sehr schön die Aussage, Jana konnte Münder entziffern, wie andere Menschen Hieroglyphen. Hm. Ich habe mich gefragt, ob da wirklich etwas dran ist. Kann man an dem Mund eines Menschen am Ende mehr ablesen als an den Augen, Chris?
Also es gibt Menschen, die das zumindest behaupten, oder es gibt jetzt Figuren, die ich mir ausgedacht habe, die das behaupten. Aber das jeder hat ja eine bestimmte selektive Wahrnehmung und jeder... Ich glaube, es spielt ein bisschen auf das, was ich schon gesagt habe, Body Language. Ja? Also wie kommunizieren Menschen überhaupt miteinander? Also wir wissen sehr schnell, ob wir gut sind miteinander, ohne dass wir Worte gewechselt haben. Oder wie erkennt man den anderen? Das ist ja die Frage. Ich fand zum Beispiel faszinierend, dass mir Henrik gesagt hat, Tote erstens sind zwar ein bisschen langweilig, aber es gibt sympathische und unsympathische Tote. So, das fand ich eine krasse Aussage. Darüber kann man wirklich sehr lange nachdenken. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, gut, wie stellt man das dann fest? Ich fand eben auch sehr schön, dass Henrik mir erzählte, dass er sich Uta vorgestellt hat. Und wahrscheinlich in dieser Art der Auseinandersetzung oder der Begegnung muss man dann sagen, das ist eine wirklich interessante Leiche. Ich meine, das wirklich nicht im komödiantischen Sinne, sondern das ist ja auch eine Begegnung. Und was ich bin null ESO, null leider. Weiß ich, da fehlt mir vielleicht eine in meiner DNA irgendwas, aber es ist schon so, dass man trotzdem spürt, wenn jemand geht, dass es nicht komplett aus ist. Ich hatte das Gefühl,
ja.
Ich konnte auch gar nicht genau sagen, wann Uta gegangen ist, weil sie ist ja in meinen Armen gestorben. Und ich war sehr körperlich mit ihr. Also in Italien zum Beispiel ist es ja, die busseln ja ihre Toten, weil die auch sehr schnell dort unter die Erde kommen. Aber ich hatte das Gefühl eben, man weiß nicht genau, wie lange die Toten noch wahrnehmen, wie lange das Gehirn funktioniert, wie lange so ein Bewusstsein existiert. Deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass sich diese Bestatter, dass die sich den Toten vorstellen. Ich finde das richtig. Ich finde es gut.
Chris, danke dir, dass auch du gekommen bist. Hendrik, vielen Dank, dass wir ein bisschen Einblicke bekommen konnten in deinen Alltag. Anstöße uns auch zu Lebzeiten mit diesem Thema zu beschäftigen. Chris, dir vielen Dank. Chris Kraus und Hendrik Thiele.
Danke dir.
Bis bald.
Bis bald.
In diesem Leben übrigens nochmal.
In diesem Leben, wenn es geht.
Ja, auf jeden Fall.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Geliebte Eltern, dieser Brief beginnt mit einem Geständnis. Bell und ich, wir haben uns in die Sklaverei verkauft.
Zwei junge Männer träumen vom Aufstieg im Römischen Reich und geraten in ein Netz aus Macht und Verrat.
Das kannst du nicht machen!
Es war deine freie Entscheidung, dich in die Sklaverei zu verkaufen.
Ein Hollywood-Film für eure Ohren.
Oh! Ergreift ihn! Bringt diesen Perversen zum Dominus!
Mit einem live eingespielten Orchester-Soundtrack von den Originalkomponisten der Anno-Videospiele.
Ich will, dass du mir versprichst, dass du vorsichtig bist. Versprich mir, dass wir uns wiedersehen.
Ich verspreche es dir.
Der römische Traum. Eine Anno-Story. Ein Hörspiel-Podcast von SWR Kultur. Jetzt anhören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.